Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts. Das ist schon die Jubiläumsfolge dadurch. In unserer Jubiläumswoche.
Wir haben Hochzeitstag.
Richtig.
Wann denn? Übermorgen.
Mittwoch.
Übermorgen, ja.
Also wir nehmen heute am Montag auf. Mittwoch haben wir ersten Hochzeitstag. Und das ist dann die Papierhochzeit.
Wirklich?
Ja.
Muss man da was machen? Oder machen andere normalerweise was am Hochzeitstag, oder?
Weiß ich nicht.
Meine Eltern haben früher für ihre Freunde immer, war dann immer was. Also bei Hölzerne haben die sowas aufgehangen, so eine Holzgirlande und sowas.
Ja, ich weiß nicht, ob unsere Freunde das
wissen. Ich glaube nicht.
Ich habe das geguckt. Es ist die Papierhochzeit. Und weil das ist noch quasi dünn und wackelig wie Papier.
Ah, und dann geht es immer so, weil es immer härter.
Mhm.
Ah.
Am Ende ist doch auch Diamantenhochzeit.
Ja, aber ja. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, das ist halt, weil es so wertvoll ist. Weißt du, so ein Diamant ist teuer.
Ich weiß gar nicht, ob nicht sogar Silber härter ist als Gold. Weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht.
Nee. Ich weiß, dass Gold eigentlich relativ weich ist.
Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir schon fast ein Jahr verheiratet. Und wir sind ganz zufrieden bisher, oder?
Bisher ist, können wir nicht klagen.
Wir haben diese Woche beide gegenseitig Sachen geplant füreinander. Und dann gab es erstmal so ein bisschen Termin. Wie heißt denn das?
Ja.
Clash.
Ja.
Weil.
Mal vorsichtig gefragt, du, wegen nächster Woche. Hast du da was geplant? Hm. Ah, und an welchem Tag? Ah, ja, ich auch.
Hm. Naja, jetzt haben wir es aber geregelt bekommen.
Ja, und ich glaube, am schlimmsten war es von unseren Trauzeugen, der von beiden Plänen Bescheid wusste und dann da.
Das ist immer seine Aufgabe. Jonas steht immer zwischen den Stühlen, wenn wir uns streiten, wenn es eine Überraschung gibt. Er ist immer derjenige, der von beiden Seiten vollgelabert wird.
Ganz unabhängig. Ich wusste nicht, dass du mit ihm sprichst. Du hast auch eine eigene Trauzeugin. Lass mal Trauzeugen in Ruhe.
Ja, aber dann müssen die untereinander auch noch sprechen.
Ja, das ist vielleicht auch mal nicht schlecht.
Das stimmt, aber die arbeiten so viel. Dann ist es immer unfair, die dann noch damit noch weiter zu behelligen. Wie war deine Woche?
Ganz normal. Nichts. Also, ich habe gearbeitet. Ich bin mal wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, nachdem ich jetzt so lang unfit und krank war.
Hm.
Das hat Spaß gemacht.
Aber wir haben Eurovision geguckt und es war einfach so weird.
Warum?
Weil das war so eine Schnapsidee. Wir meinten so einen Tag vorher so, lass mal Eurovision gucken mit den anderen. Haben noch ein paar Freunde eingeladen. Und dann sitzen wir da, gucken Fernsehen. Auf einmal Lukas... Ja, also wisst ihr noch 2006, als der und der da das und den Auftritt hatte? Ja, das war ja echt krass, weil da hätte man ja gar nicht denken können, dass 2008 nochmal das Gleiche und dann die Punkte. Also der hatte ja 24 Punkte Vorsprung und alle waren so, what the fuck?
Ja, man kennt, das kennt doch jeder.
Nein.
Doch.
Also ich habe es auch immer mal wieder geguckt, aber ich fand es so witzig, wie viele Infos du einfach hattest.
Ich war geschockt, wie wenig ihr wusstet.
Ja, das stimmt. Die anderen wussten wirklich gar nichts. Was ich auch absolut nicht wusste, ist, dass Céline Dion da mal dabei war.
Die hat gewonnen für die Schweiz, ja, richtig.
Das ist krass. Ich wusste nicht mal, dass sie irgendwas mit der Schweiz zu tun hat. Ich dachte, die wäre einfach Kanadierin.
Ja, du musst ja auch nicht unbedingt aus dem Land kommen, für das du antrittst.
Ach stimmt, deswegen können ja auch für uns da Österreicher antreten.
Ja, und vor ein paar Jahren ist auch Flowrider da gewesen als Support für irgendwen aus irgendeinem Land.
Hat auch nicht geholfen.
Nee, hat nicht so gut wirklich geklappt.
Ja, dann haben wir natürlich noch ein bisschen diskutiert über die Teilnahme von Israel und naja, so die politischen Dimensionen vom ESC, von dem der ESC selber ja immer behauptet, das wäre nicht so, aber ist es natürlich, also alles ist politisch und deswegen, ja, das war aber eigentlich ganz witzig. Sorry, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, aber das war mein Wochenhighlight.
Ja, meins auch, und sonst ist nicht viel passiert, oder?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben uns so gefreut auf deinen Urlaub, jetzt seit Freitag hast du ja quasi Urlaub und jetzt haben wir erstmal gestern ganz normal Samstag, Sonntag gemacht. Also gestern, vorgestern und...
Heute ist auch normaler Montag. Ich hätte ja sowieso montags frei. Und jetzt nehmen wir auch für jeden Montag hier auf.
Ja.
Also bis jetzt ist noch nicht so viel vom Urlaub da.
Das stimmt. Ja, aber also wir haben uns auch diesmal bewusst entschieden, auch ein bisschen was zu Hause zu machen und ein bisschen was zu erledigen und so.
Ja.
Ja, und ansonsten, ich habe eigentlich auch nichts zu berichten. Doch, stimmt gar nicht.
Wir waren
letzte Woche, wir wissen jetzt nicht mehr so ganz genau, ob wir darüber schon gesprochen haben, letzte Folge, aber wir waren ja zum T-Shirts, also zu dem... beim Produzenten, der für uns die T-Shirts besticken soll, kann, wie auch immer.
Wird,
ist jetzt eigentlich schon fest. Es war super, super nett. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren beide richtig Das war richtig toll einfach.
Ja, man wollte sofort loslegen.
Ja, hat uns beiden richtig viel Spaß gemacht, die Stoffe auszusuchen, die Garnfarben, die Designs. Also wir sind noch nicht fertig mit der Designauswahl. Wir müssen noch ein bisschen was bestimmen und wir wollen auch nochmal hinfahren. Aber es war erstmal richtig, richtig cool und wir waren sehr happy, dass das so...
Ja, auch so gewiped hat.
Ja, genau. Und ich glaube, das wird ein cooles Projekt. Und ich habe auch ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Lulu-Hoffnung, dass es danach weitergeht. Also, dass es richtig gut läuft und ich dann, dass es mein Thing werden kann.
Ja, das wäre lustig auf jeden Fall. Oder Spaß machen. Toll.
Ja.
Naja. Bin auch gespannt, wie es weitergeht.
Ansonsten, soll ich direkt zu den News der Woche kommen?
Ja, haben wir noch was über die Woche zu berichten letzte Woche? Nee, eigentlich nicht, ne?
Nö.
Naja. Dann. NDW News der Woche.
Also, die News der Woche sind eigentlich zwei News, beziehungsweise eine Einordnung von diesen News.
Okay.
Von denen ich glaube, dass die meisten HörerInnen von uns das jetzt wissen oder zumindest nicht sehr konträr dem gegenüberstehen, aber ja, vielleicht nicht alle. Und deswegen dachte ich, greife ich das nochmal auf.
Okay.
Denn die News sind zum einen, dass es ja derzeit verschärfte Grenzkontrollen gibt gegenüber Menschen aus dem Ausland. Also offensichtlich, das beinhaltet ja eine Grenze.
Das betrifft ja nicht nur Menschen aus dem Ausland.
Nein, genau. Also alle Leute, die nach Deutschland einreisen und ja insbesondere für Asylsuchende gibt es ja deutlich schärfere Kontrollen und brauchen deutlich mehr Papiere und was auch immer. Auf jeden Fall ist die Polizei ja viel stärker an den Grenzen unterwegs. Und die Gewerkschaft der Polizei hat jetzt gesagt, dass sie das nicht mehr lange durchhalten kann, weil es überhaupt keine quasi langfristige Planung dafür gibt, sondern die einfach kurzfristig sowas wie Urlaubssperren haben, Überstundenabbau gesperrt haben, Ausbildung ausgesetzt haben, also so Weiterbildung. Mhm. Also die haben halt einfach quasi kurz alles auf Hold gestellt, um da mehr Leute abstellen zu können. Mhm. Aber das ist ja keine langfristige Lösung. Und erstmal, das fand ich, war schon mal wieder ein Zeichen dafür, dass Sicherheit in Deutschland, insbesondere von den Rechtskonservativen, viel zu kurz gedacht wird. Also es geht ja gar nicht um Sicherheit. Und das ist ja auch ganz oft quasi der Trugschluss, dass wenn liberalere oder halt linkere politisch eingestellte Menschen sagen, okay, ich bin gegen Grenzkontrolle oder ich bin für offene Grenzen, heißt das ja nicht, ich bin gegen Sicherheit. Das ist einfach nur ein anderes Sicherheitsverständnis und in meinen Augen das bessere Konzept. Also zum einen das. Und zum anderen wollen Baden-Württemberg und Bayern jetzt bei Sexualverbrechen eine DNA-Analyse auf Herkunft quasi einführen.
Mhm.
Das gibt es in ein paar Ländern schon. Das sind diese MyHeritage-Tests, die man auch so privat machen kann quasi.
Ja.
Also die Technik ist jetzt nichts Neues. Es wurde aber jetzt schon, also die wollen das, ich weiß nicht mehr, die wollen das irgendwie im Laufe des Jahres jetzt einbringen. Und da haben aber direkt irgendwelche Anwaltsverbände gesagt, nee, also das ist rassistisch, das machen wir hier nicht. Und dann haben die CDU und so natürlich gesagt, doch, das machen wir. Und es gibt ja woanders auch. Und deswegen dachte ich mir, in dem Zuge, weil das ja leider ein sehr, sehr hartnäckiges Gerücht oder beziehungsweise ein sehr hartnäckiges Anti-Migrationsargument ist, dass mehr Migration zu mehr Kriminalität führt und insbesondere zu mehr Sexualstraftaten. Und deswegen dachte ich, mache ich einen ganz kurzen Ausflug in die deutsche Kriminalstatistik. Das ist natürlich ein Thema, was man jetzt innerhalb von so 3 Minuten absolut nicht ausreichend besprechen kann. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, einfach nochmal als Reminder. Wenn es solche News gerade wieder gibt, kann man ja nochmal dran erinnern, auch wenn gerade nicht Wahl oder sonstiges ist.
Nochmal ganz kurzer Einschub von mir, weil du vorhin meintest, das betrifft vor allem Leute, die nach Deutschland einreisen wollen.
Ja.
Das klingt so, dass es einen Unterschied machen würde, wie zum Beispiel zu Pendlern. Weil es gibt ja auch genug Leute, die in NRW wohnen. Genau.
Ja.
Also nicht nur Einreise und Ausreise, sondern ganz normaler Grenzverkehr.
Ja,
also Leute, die zur Arbeit wollen in Holland, stehen richtig lange an den Grenzen und das ist ein massiver Schaden auch für die Wirtschaft.
Ja, und das ist komplett konträr zum europäischen
Weil Einreise klingt so wie am Flughafen, da kommen so ein paar Leute, Grenzverkehr, kompletter Grenzverkehr.
Halt einfach eine merkwürdige Idee. Also zum einen die polizeiliche Kriminalstatistik erhebt in Deutschland ja nicht verurteilte Menschen, sondern Tatverdächtige. Das ist schon mal das eine. Das heißt, man kann sich ja, was ja sehr bekannt ist, Racial Profiling, dass Menschen, die aussehen, als hätten sie einen Migrationshintergrund, also zum Beispiel POC, häufiger oder härter von der Polizei kontrolliert werden aufgrund von rassistischen Vorurteilen, mhm. die nicht immer absichtlich sind. Also ist nicht jeder Polizist ist Rassist, aber die halt in allen von uns schlummern, weil wir so sozialisiert worden sind. Und das bedarf ganz viel Rückarbeit von diesen Gedankenstrukturen. Und das bedeutet, dass man dann dazu neigt, eben zum Beispiel als Polizist dann Leute rauszufiltern, zum Kontrollieren, die schwarz sind oder was auch immer. Und das ist jetzt schon mal, kann man ja schon mal dann den ersten Faktor denken, okay, selbst wenn jetzt mehr Menschen mit Migrationshintergrund oder halt ohne deutschen Pass in diese Statistik fallen, dann ja vielleicht auch, weil sie einfach viel häufiger kontrolliert werden und dann Tatverdächtige werden, das bedeutet ja nicht, dass sie verurteilt sind.
Richtig, dann das gilt ja auch immer noch die Unschuldsvermutung.
Richtig. Dann ist das Zweite, es ist nicht falsch, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland überrepräsentiert sind bei den Kriminalfällen. Also im Vergleich dazu, wie viele Menschen hier sind sozusagen, beziehungsweise wie viele keinen deutschen Pass haben, sind es schon viele, die davon straffällig werden. Aber zu sagen, das liegt daran, dass sie Ausländer sind, ist halt viel zu kurz gegriffen und unwahr und wurde auch jetzt mehrfach ganz klar so bestätigt aus deutschen Kriminalseite und was auch immer.
Mhm.
Und deswegen einfach nochmal zum Reminder. Das sind zum einen sehr viele junge Männer. Junge Männer, grundsätzlich, egal ihrer Herkunft, sind überdeutlich häufig, was ist das denn für eine Formulierung? Überdurchschnittlich häufig, wollte ich sagen, Straftäter oder zumindest Tatverdächtige. Weil, keine Ahnung, junge Männer halt junge Männer sind und irgendwie nicht gelernt haben, ihre Gefühle anders einzuordnen. Das heißt, ob die jetzt, keine Ahnung, aus der Türkei kommen oder aus Castrop-Rauxel, ist erstmal völlig egal. Dann, zweiter Faktor, die geflüchteten Menschen, also jetzt nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern wirklich geflüchtete Menschen, die auch keine offiziellen Papiere oder sowas haben, leben einfach häufig in sozialen Lagen, die aus uns allen Menschen machen würden, die wir vielleicht selber vorher nicht wiedererkannt hätten. Menschen, die verzweifelt sind, die Langeweile haben. Langeweile führt zu sehr komischen Dingen. Und das ist absolut verständlich, wenn du seit 3, 4, 5 oder wie vielen Jahren auch immer ohne richtiges soziales Netz, ohne Aufgabe, ohne Arbeit, ohne Bildung, ohne irgendwas zu tun zu haben, rumhockst in einem Haufen von anderen Leuten, mit denen du eigentlich nicht so viel gemeinsam hast, außer dass ihr die gleiche traumatische Geschichte teilt. Und dann, keine Ahnung, macht einer was Dummes, machst du halt mit. Oder du bist derjenige, der was Dummes macht. Das geht auch anderen Menschen so. Dazu gehört dann zum Beispiel für die Nicht-Geflüchteten, sondern für Menschen, die hier jetzt dann schon ein, oder also nicht Geflüchtete in geflüchteten Unterkünften, sondern für Menschen, die halt hier sind und hier leben, dass die häufig in sozial- oder infrastrukturell schwachen Gebieten leben. Das heißt, dieses Thema Ghettoisierung, dieses Thema sozial schwache oder nicht gut genügend unterstützte Gebiete, Bezirke mit viel Kriminalität, da leben die halt und begehen auch überdurchschnittlich viel kriminelle Dinge, weil auch da, gleicher Faktor, wenig zu tun, wenig Perspektive, schlechtes Umfeld, bla bla bla. Das geht aber den deutschen Kindern, die da leben, oder Jugendlichen exakt genauso und eben vor allem den jungen Männern. Das Problem insbesondere bei Sexualstraftaten ist nie die Herkunft, sondern immer das Geschlecht. Und das vergessen Leute irgendwie gerne mal. Und selbstverständlich werden in Deutschland die meisten Sexualstraftaten von deutschen Männern begangen. Und da wird ja irgendwie auch nicht so nachgekräht. Also so ein Femizid jeden Tag in Deutschland interessiert jetzt, weiß ich nicht, die CSU herzlich wenig. Das gibt natürlich noch einige weitere Sachen, also sowas wie Sprachbarrieren, kulturelles Verständnis, was ist Konsens, wie weit darf man gehen, was ist normal, was ist nicht normal. Und alle diese Dinge, die dann vielleicht nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt in einer multikulturellen Gesellschaft, sind nicht Folge von Migration, sondern Folge von fehlgeleiteter und fehlgeschlagener Integrationspolitik. Also den Möglichkeiten, die diese Menschen haben, wenn sie in ein anderes Land kommen. Und es ist ein Menschenrecht und sollte selbstverständlich sein, dass Menschen, die in Not sind, übrigens auch finanzielle Not, ich weiß auch nicht, was das immer soll, Wirtschaftsflüchtlinge, das finde ich auch so, natürlich darfst du flüchten, wenn deine Notlage finanzieller Natur ist. Also was ist das für eine blöde Idee? Also ihr wünscht euch doch auch ein besseres Leben für euch und eure Familie.
Ja, und wenn die Arbeit, wenn ihr ein Jobangebot aus Holland bekommt und da verdient ihr das Doppelte,
ja,
dann will ich immer sehen, wie ihr hier bleibt.
Ja, also genau. Die ganzen Deutschen in der Schweiz sind auch Wirtschaftsflüchtlinge. Was ist das?
Und die Schweizer in Deutschland sind Steuerflüchtlinge.
Ja. Also, keine Ahnung. Und trotz Einwanderung in Deutschland nimmt Kriminalität ab, weil das eine Frage von Bildung und Perspektive und Geld ist und nicht eine Frage von Herkunft. Und es ist eine Frage von Geschlecht und Sozialisierung von Männern. Und deswegen, wenn ihr wirklich so interessiert daran seid, wie sicher Frauen in Deutschland sind, liebe rechtskonservative Männer, dann kümmert euch doch um eure Männer in den eigenen Reihen. Denn rechte Gewalt, it's on an all-time high und deutlich gefährlicher als Gewalt durch eh schon traumatisierte junge Menschen aus dem Ausland.
Ja.
Das war meine nächste Woche.
Ja, ja. Das ist, das wird oft vergessen, ne? Finde ich. Das wird immer gesagt, ja, die anderen sind schuld. Das ist auch die einfachere Erklärung. Es ist immer so, psychologisch gesehen, die anderen sind schuld. Das ist immer einfacher, als bei sich selbst zu gucken. Das ist einfach so. Und man darf halt nicht vergessen, da kommen auch zum Teil ja qualifizierte Arbeitskräfte, die dann ein Arbeitsverbot haben, die einfach hier nicht arbeiten dürfen, die dann Jobs annehmen müssen, die weit unter ihren Möglichkeiten liegen, wenn sie überhaupt denn arbeiten dürfen. Und das ist so ein Riesenfrust,
ja.
So eine Riesenlangeweile, so ein Riesen, dann keine adäquate psychologische Versorgung.
Ja.
Also da gibt es viele Punkte, die da auf jeden Fall zu kritisieren sind und die da aufgearbeitet werden müssen, und dann wird es alles deutlich besser funktionieren. Aber
ja, auch immer, wenn man sieht, wie gute Integration funktioniert, also wenn man das in Lokalen sieht oder in anderen Ländern oder was auch immer, es wird ja immer wieder bestätigt, wie sinnvoll das ist.
Ja.
Genau, das gleiche bei Gefängnissen, so dieses Thema Strafe und Unterdrückung, es funktioniert nicht. Abolish Gefängnisse. Macht was Besseres daraus.
Ja. Das sind wir, vor allem in Amerika, finde ich, also krass, wo die so krass lang verknackt werden, und dann kriegen sie schon 50 Jahre auf der Uhr, und dann ist es auch egal, ob sie dann im Gefängnis noch jemanden umbringen oder nicht.
Das ist
also.
Naja, okay. Auf jeden Fall, das war meine News der Woche.
Vielen
und
Dank.
Und ich wollte noch was sagen. Achso, genau, ich will auf jeden Fall noch mal eine Folge zu Männern und Gewalt machen. Aber machen wir irgendwann anders. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema der Woche.
TDW, Thema der Woche.
Das Thema der Woche ist ADHS, und da würde ich jetzt erstmal kurz definieren, was es ist.
Mhm.
Das ist nämlich eine Störung des Gehirns und der Neurotransmitter. Also das ist eine neurologische Erkrankung, das ist nichts, was weggeht, das ist was bestehen bleibt. Man kann da leider nur lernen, gut mit umzugehen und flankierend mit Medikamenten dafür sorgen, dass es einem im Alltag leichter fällt, mit dieser Störung zu leben. Und es ist eigentlich recht gut erforscht, oder zumindest ist es eine Erkrankung, wo man sich relativ sicher ist, dass man weiß, woher das kommt. Und das ist zum einen ein Ungleichgewicht von den Neurotransmittern im Gehirn, also sowas wie Dopamin und Noradrenalin. Da gibt es Veränderungen im Gehirn.
Vielleicht kannst du kurz erklären, was ein Neurotransmitter ist.
Neurotransmitter ist quasi sowas wie ein Hormon, also ein, oder ich glaube, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also es ist ein Botenstoff im Gehirn.
Ja, genau.
Also das ist ein Botenstoff, der zwischen den Synapsen im Gehirn vermittelt, dass die Erregung weiterleitet. Und da gibt es den sogenannten synaptischen Spalt, und in dem synaptischen Spalt ist dann immer eine gewisse Konzentration von Dopamin zum Beispiel. Und man geht davon aus, dass bei ADHS eine erhöhte Anzahl von Transportern in dem synaptischen Spalt vorhanden ist und dadurch der Dopaminspiegel zu schnell wieder sinkt.
Also es wird quasi wie so schneller Stoffwechsel quasi.
Genau, außer dass es einen schnellen Stoffwechsel nicht gibt.
Ja, aber ich weiß.
Und das kann dann eben die Signalübertragung beeinträchtigen und kann dann da zu den genannten Problemen führen. Bei Noradrenalin ist das ähnlich. Und dann gibt es tatsächlich auch noch beobachtbare Veränderung der Hirnstruktur, also im Frontallappen, im präfrontalen Kortex, der so für die exekutiven Funktionen ist, wie zum Beispiel Plan von Handlungen und dass man bei der Sache bleibt und so. Ja, das, was bei Männern auch im Zweifel später sich entwickelt.
Ist das so?
Frontallappen.
Stimmt, das dauert länger.
Hast du schon mal erzählt?
Ja, ich weiß, ich kann das immer nur auf Englisch, deswegen weiß
Frontal
ich...
Frontal Lobe.
Ja.
Ja, präfrontaler Kortex. Präfrontaler Kortex, PFC. Genau. Und das Striatum ist auch beteiligt. Weiß ich nicht, was es ist. Habe ich irgendwann mal gelernt, aber das ist auf jeden Fall auch beteiligt. Da gibt es bildgebende Untersuchungen, die da eine Veränderung eben
anzeigen. Zeigen. Ja.
Genau. Dann ist das Ganze auch noch genetisch veranlagt. Also wenn das in der Familie irgendwie vorliegt, oder bei Zwillingsstudien kam eben auch raus, dass das halt zu 70 bis 80% vererbbar ist. Das ist schon relativ hoch. Das heißt, wenn deine Eltern das haben, dann haben die Kinder das wahrscheinlich, recht wahrscheinlich auch.
Viel Spaß an unsere Kinder.
Ja, sorry. gibt eine Restchance, dass es nicht bekommt. Genau, und dann gibt es noch Umweltfaktoren, die das auch auslösen können. Also Komplikationen der Schwangerschaft, Rauchen, Trinken, all sowas. Aber das ist nicht so...
keine häufige Folge davon.
Ja, oder genau, es ist nicht so klar. Nur weil deine Mutter geraucht hat, hast du keine ADHS.
Ja.
Also es ist nicht so ein klarer Zusammenhang. Genau. Dann?
Also schon krass, das ist auf jeden Fall eine richtige Veränderung im Gehirn.
Ja.
Ich finde, das ist... Also... Ich das ist ja bei vielen psychischen Erkrankungen ändert sich ja wirklich was auch in deiner Gehirnstruktur. Deswegen finde ich das immer so krass, wie das so runtergespielt wird. Als wäre das so nur in unseren Köpfen im Sinne von so ausgedacht, wie Fantasie. Aber es ist ja also auch nichts anderes als, keine Ahnung, ein Herzfehler oder so.
Ja, genau. Und es ist halt eben auch nichts so, sozusagen Erlerntes, wie zum Beispiel eine Angststörung, die man ja, die oft ja eine Ursache irgendwo hat und dann durch Konditionierung eben beibehalten wird. Das ist eben nicht, deswegen kann man eben auch keine Expo gegen ADHS machen.
Ja.
Und bei der Angststörung wird es eben funktionieren.
Ich habe es richtig lange versucht mit den Expos gegen ADHS. Das habe ich einfach erst vor einem Monat oder so aufgegeben, weil ich das nicht wusste. Oh Mann, egal, da komme ich später zu.
Das habe ich dir gesagt.
Ja.
Ja, du glaubst mir immer nicht.
Das stimmt.
Genau. Und ADHS, wofür steht das eigentlich? Haben wir gar nicht gesagt. Aufmerksamkeitsdefizit.
Hypersyndrom, oder?
Ich weiß Hypersyndrom. Nicht. Hyperaktivität.
Hyperaktivität, ich kann das immer alles nur auf Englisch. Ja.
Attention Deficit.
Hyperactivity Disorder.
Ja.
Oder so ähnlich. Wie auch immer.
ADHD.
Ja.
Genau.
Früher wurde das ja noch unterschieden in ADS oder ohne das H, ne?
Ja, genau, ADS und
ADHS. Ich habe das so gelernt, dass man das nicht mehr wirklich macht.
Ja, war ich mir jetzt eben auch nicht sicher, aber das ist halt, also du musst halt nicht diese Hyperaktivität haben.
Um ADHS zu haben.
Genau. Ja. Ja, deswegen hat man gesagt, okay, warum? Und also, ist auch, also, das hat die gleichen Ursachen und hat die gleiche Behandlung.
Ja.
Also, wofür der Unterschied?
Ja, genau.
So habe ich mir das jetzt hergeleitet.
Eher ein Hinder. Also, das Einzige, was ist, ist, dass halt, wenn man zu doll auf diese Hyperaktivität ist, hat man ja früher vor allem bei, also bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren,
na,
ist man ja komplett auf diese Hyperaktivität, ja, immer noch. Ja, voll viele Psychiater sind ja noch nicht quasi hinterhergekommen bei der Bildung, was dieses Thema angeht. Und deswegen wird man halt so oft gerade als Frau so abgetan, als ach, sie haben das eh nicht, wenn man halt diese Hyperaktivität nicht hat, wenn man das von außen nicht sieht oder wenn man das dann nur so ganz kleinen Sachen sieht. Also zum Beispiel ein ganz häufiges Merkmal von neurodivergenten Menschen ist ja Stimming, also so kleine Bewegungen oder Verhaltensweisen, die so quasi beruhigend wirken, die man aber eigentlich immer unbewusst tut. Zum Beispiel bei mir ist das richtig krass mit den Händen. Also ich zerfriemel immer irgendwas oder spüle irgendwo rum oder reiße irgendwelche Fäden raus oder halt irgendwas mit meinen Händen, die aktiv sind. Bei ganz vielen Leuten ist so dieses Tippeln mit dem Fuß oder mit dem Knie oder so.
Aber nur weil ihr das macht, habt ihr nicht ADHS.
Nein, aber deswegen, so kann sich die Hyperaktivität ja auch äußern quasi. Ja. Es muss nicht so ein Ganzkörper...
Ja, oder ständiges Aufstehen in der Schule oder was auch immer.
Ja.
Genau, das ist halt in vielen Köpfen noch drin. Deswegen ist auch tatsächlich in den Diagnosekriterien, die meiner Meinung nach veraltet sind, steht halt auch drin, dass man in die Zeugnisse gucken muss und gucken muss, ob die in der Kindheit schon auffällig waren. Und das ist halt gerade bei Frauen das Thema, dass junge Mädchen einfach andere Kompensationsstrategien schon haben als Jungs. Also sie sind viel weniger auffällig in der Schule und können trotzdem ADHS haben.
Ja, weil wir halt als Mädchen schon viel, viel früher lernen, sich anzupassen und sich sozial konform zu verhalten. Ja.
Mhm.
Und je intelligenter man ist, desto besser gelingt einem das tatsächlich auch.
Ja.
Ich bin da das Beispiel. Und dementsprechend ist es auch gerade bei Frauen gar nicht so dumm, das mit einem IQ-Test zu verbinden, um eine eventuelle Hochbegabung auszuschließen, weil das was an der Medikamentenvergabe ändern könnte. Das ist jetzt aber quasi schon sehr tief drin. Aber ich habe auf jeden Fall auch einen Test zur Hochbegabung gemacht und der hat dann auch meine ADHS-Diagnose quasi nochmal rückbestätigt.
Ja, und da auch ganz grundlegend, diese Diagnosekriterien sind halt häufig, also weil man dachte, es betrifft halt irgendwie nur Jungs, dachte man früher wohl, wurden halt die meisten Studien auch nur mit Jungs durchgeführt.
Mhm.
Also man hat auch gar nicht so wenig, gar nicht so viele oder ausreichende Daten, um wirklich eine gute Diagnose für Frauen auch darzustellen. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, aber ich höre immer noch, auch bei mir in den Seminaren, ja, ADHS ist eine Modediagnose, also nicht nur von den Dozierenden, sondern auch von Kommilitoninnen von mir, die dann irgendwie sagen, dass ADHS jetzt eine Modediagnose wäre und dass ja jeder irgendwie haben möchte und bla bla bla. Wo ich auch mir immer denke, also was heißt Modediagnose? Niemand, der ADHS wirklich hat, möchte das haben. Also fragt mal einen Betroffenen, keiner will das haben. Das ja, manche sagen vielleicht, ich genieße diese Kreativität, die ein bisschen stärker ist, aber da kommt so viel Kosten mit dieser Krankheit dazu. Also niemand, der wirklich diese Krankheit hat, möchte das haben. Und das wird irgendwie vergessen. Und
ja, und es ist ja auch so, dass in Deutschland zum Beispiel, ich habe neulich so eine Statistik gesehen, was die Prävalenz, heißt das so, ja, ne? Also das Vorkommen von dieser Krankheit in der Gesellschaft ist, also quasi wie viele Menschen im Schnitt das haben müssten und das ist in Deutschland noch so hardcore unterdiagnostiziert. Also es müssten halt, keine Ahnung, so und so viel Prozent aller Menschen das offiziell diagnostiziert bekommen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit so ist, dass so viele Leute das haben und es haben halt nur einen Bruchteil davon, die offizielle Diagnose. Also es sind eigentlich viel zu wenig Menschen diagnostiziert und nicht zu viele. Das kommt uns jetzt nur so vor, weil halt mehr Menschen Zugang zu dem Wissen darüber haben.
Genau, es wird darüber gesprochen, die Sichtbarkeit ist höher und dann ist natürlich klar, dass mehr Diagnosen vergeben werden, weil das Leute sich in Behandlung begeben, weil sie merken, ah, okay, das betrifft mich auch schon mein Leben lang und jetzt gerade für Frauen in Mitte 20, wo das jetzt gerade zunimmt, die haben ihr Leben lang darunter gelitten und haben jetzt vielleicht endlich mal eine Erklärung auch für ihr Leid und eine Erklärung dafür, warum sie im Alltag so schlecht zurechtkommen, mit der Arbeit so schlecht zurechtkommen, in Beziehungen Probleme haben, was auch immer. Also das finde ich fatal und eine ganz schlechte Einstellung von da angehenden TherapeutInnen.
Das nicht ernst zu nehmen.
Ja.
Ja, und es ist ja auch bei jeder Krankheit so. Also ich weiß auch nicht, wieso Leuten das so schwerfällt, das zu kapieren. Also egal, welche Krankheit es jemals auf der Welt gab, sobald sie entdeckt wurde und sobald sie publik wurde und sobald es bekannter wurde, hatten mehr Menschen diese Krankheit. Offensichtlich. Wenn du dem Ganzen keinen Namen vorher geben kannst, hat es auch niemand.
Richtig.
Also,
ja.
Keine Ahnung, warum die Leute sich da wieder so schwer tun, das zu akzeptieren. Vor allem, was ich auch nicht verstehe, du nimmst auch niemandem was weg, wenn du ADHS hast. Naja. Also was interessiert es denn den Nachbarn? Selbst wenn ich mir das ausdenken würde, dass ich das habe, who cares?
Im Zweifel ist der Vorteil, der gesellschaftliche Vorteil, dass du adäquat behandelt wirst und dann wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst und Geld verdienen kannst und was auch immer und dadurch die Wirtschaft ankurbeln. Also das geht nicht in meinem Kopf, warum man da den Leuten ihre Hilfe nicht zukommen lässt.
Ja, komplett wild.
Ja, also nochmal zusammengefasst, ADHS ist halt eine neurobiologische Störung. Das ist nichts Erlerntes oder was man wegmachen kann. Man kann damit lernen, umzugehen. Durch Psychotherapie, durch Psychoedukation, also Aufklärung, was ist die Erkrankung, was können für Symptome sein. Da muss man das Umfeld auch mit einbeziehen, gerade bei Kindern, den Eltern erklären, den Großeltern erklären, den Lehrer erklären, was das den Lehrern erklären, was das ist, was die Krankheit mit sich bringt, was Schwierigkeiten sind, was dem Patienten oder der Patientin helfen könnte. Und schließlich kann man auch noch über Pharmakotherapie nachdenken, die bei den meisten sehr gut hilft. Wenn man da erstmal drin ist und das richtige Medikament gefunden hat, dann kann das schon sehr, sehr gut helfen. Ähnlich wie bei Depressionen. Bei einer schweren Depression habe ich ja schon mal erzählt, dass da Antidepressiva wirklich gut helfen. Und das ist bei ADHS eben genauso.
Ja, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, über die Medikamente, weil da gibt es ja auch nochmal so ein paar krasse Vorurteile auch. Da können wir drüber reden, wenn ich von meinen erzähle. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass... jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Was hast du eben gesagt?
Welches Thema?
Du hast eben nochmal was zusammengefasst.
Neurobiologische Störung, nichts Erlerntes.
Ja, so genau. Ich wollte sagen, dass es bei ADHS richtig, richtig hilfreich ist, wenn man die Diagnose hat und dann lernt, sich Techniken darum rumzubauen. Also ähnlich wie wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Bein hat und man eine Prothese bekommt oder man lernt irgendwie auf eine bestimmte Art zu laufen oder das anders zu belasten oder was auch immer. Also so richtige Techniken, das hilft bei ADHS auch krass doll. Mhm. Also seinen Alltag so zu strukturieren, dass es zum eigenen Gehirn passt, ist unglaublich hilfreich und nimmt ganz, ganz viel von der Last und von den Symptomen am Ende auch. Deswegen ist halt auch diese Diagnose so wichtig, damit du dich adäquat um dich kümmern kannst. Weil nur zu sagen, ja, ich gehe immer liebevoll und nett mit mir um, das haben ja auch viele so den Ansatz, so ist ja egal, ob man eine Diagnose hat, so man kann ja immer nett zu sich sein. Das ist nicht falsch, aber es hilft schon, sich auch an den richtigen Orten gezielt Hilfe zu suchen.
Das ist richtig. Und deswegen ist auch, steht glaube ich sogar in den Leitlinien von der Gesellschaft, von bla bla bla, Verhaltenstherapie halt mit drin, dass das halt hilft, weil das halt wirklich, ne, was du eben sagst, so eine Struktur drumherum bauen, mit der Krankheit umzugehen. Und da ist.
Und deswegen ist auch TikTok einfach wirklich so ein geniales Tool für Menschen mit ADHS, weil dieses Wissen ist da so krass gesammelt und da gibt es so viele richtig sinnvolle Tipps von Leuten, die halt betroffen sind, die dann erzählen, wie sie ihren Alltag strukturieren, wie sie für Listen führen, welche Tools, also technische Tools sie benutzen, welche Skillsets sie sonst irgendwie haben oder sonstiges. Deswegen, ich finde es auch total doof, dass es immer so belächelt wird, weil das kann wirklich, es kann Leben retten.
Ja, und das ist ja auch, also ich kann die Kritik verstehen an Leuten, die über TikTok sich selbst diagnostizieren, weil das geht nun mal nicht so gut. Das ist aber was anderes, weil ja, das, was da in den Kommentaren zum Beispiel abgeht oder in den Videos, wo dann so erklärt wird, wie man damit umgeht, das ist ja am Ende nichts anderes als eine Selbsthilfegruppe, wo Leute zusammenkommen und sich austauschen und mit ihren Erfahrungen mit dieser Erkrankung teilen und sich die Leute dann das rauspicken können, was ihnen hilft. Und so funktioniert basically auch eine Selbsthilfegruppe.
Ja, und ich verstehe, also und ich muss auch sagen, ich finde auch das mit der Selbstdiagnose nicht schlimm, weil erstmal du schadest niemandem damit. Es ist natürlich nicht gut, wenn du hypochondrisch veranlagt bist und dir jeden Tag eine neue Diagnose irgendwie ausdenkst oder da reingezogen wirst und dass dich davon überzeugen lässt, dass du sowas auch hast. Aber die allermeisten Menschen, die das Gefühl haben, okay, das könnte auf mich zutreffen, erstmal haben die ja oft gar keine anderen Möglichkeiten, als eine Selbstdiagnose zu stellen, weil du musst ja auch erstmal die finanziellen und strukturellen Mittel haben, um eine Diagnostik durchführen zu lassen.
Jetzt gerade in Deutschland.
Egal wo. Ja, das heißt, es kann ja schon mal hilfreich sein, sich selbst zu diagnostizieren und dann schon mal zu lernen, okay, ich glaube, ich habe das, was könnte ich dann dagegen tun oder was hilft mir dagegen? Und zweitens, eine Selbstdiagnose führt dann ja auch richtig oft zu einer richtigen Diagnose, weil du kriegst dann nicht umsonst, also ich weiß, viele DRS-Symptome sind Symptome, die alle Menschen so ein bisschen mit sich tragen, aber you just know. When you know, you know. Es ist einfach alles, was ist was anderes. Du hast nicht das Gefühl, dass deine Gedanken dich erdrücken und dass du dein ganzes Leben 25 Spuren gleichzeitig im Gehirn hast, wenn du nicht literally 25 Spuren gleichzeitig in deinem Gehirn laufen hast.
Ja.
Also ich würde sagen, der Fehldiagnostik-Teil von Menschen, die sich sicher sind nach einigen Monaten Recherche im Internet, ich habe glaube ich auch ADHS, die dann kein ADHS haben, ist extrem gering.
Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, professionell jetzt anders...
Nee, ist sogar auch das, wenn du guckst, wie viele Leute zur Diagnostik gehen und dann wirklich ADHS haben, ist auch ziemlich hoch.
Ja, genau, aber ja, wie gesagt... Du brauchst ja erstmal einen Anfangsverdacht. Genau, man braucht einen Anfangsverdacht und dann dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Und dann muss man aber halt sehen, dass man das auch offiziell hinbekommt. Weil nur so, also mit einer eigenen Selbstdiagnose, kriegst du halt niemals Medikamente.
Ja, das deswegen, ist natürlich klar.
Also das kann halt ein sinnvoller erster Schritt sein, zu erkennen, ah, okay, ich habe ein ähnliches Problem wie diese Leute, die offiziell diese Erkrankung haben. Und dann suche ich mir eben entsprechend adäquat Hilfe.
Ja. Soll ich mal erzählen, was bei mir so abging?
Beide deine Symptome?
Ja, und was ja, so, wie ich da überhaupt so zur Diagnose hingekommen bin.
Das sind ja zwei Teile. Diagnostik ist ja, glaube ich, nur tatsächlich ein eigener Teil. Dann fangen wir erstmal mit deinen Symptomen.
Ja, also meine Hauptsymptome waren meine Depression und meine Essstörung, weil das sind zum einen extrem häufige Begleiterscheinungen von ADHS. Von und Undiagnostik,
Sucht.
Ja.
Sucht
ja.
Ist auch noch ganz oben dabei.
Ja, Sucht, ja genau, Substanz, wie heißt es, Abusus?
Ja, Missbrauch.
Das hatte ich im Zweifel, also das hatte ich ja quasi verlagert, also die Essstörung ist ja auch eine Sucht. Das
ist eine Verhaltenssucht im Zweifel.
Ja. Und die Depression war einfach ja halt ein Symptom von dem undiagnostizierten Gehirn, was in der normalen Welt nicht zurechtgekommen ist.
Ja, das ist nämlich das, was passieren kann, wenn Leute nicht diagnostiziert werden, fragen sich, was mit ihnen falsch ist, fragen sich, warum sie im Leben nicht zurechtkommen. Und dann kann man in so eine depressive Spirale kommen und dann eine Depression entwickeln. Und dann fehlt man dem Arbeitsmarkt eben genauso. Also es ist so unsinnig, das nicht zu diagnostizieren und da halt...
Ja, und bei mir war das jetzt ja gar nicht mal. Also ich habe mich ehrlich gesagt in meinem Leben gar nicht so oft gefragt, was ist falsch mit mir, weil ich kam ja immer mega gut zurecht, weil ich halt highly masking war. Also ich habe das extrem gut überspielen können alles. Aber es ist mir halt alles so schwer gefallen, beziehungsweise ich habe mich immer so fehl am Platz dann gefühlt. Also ich hatte immer das Gefühl, also ich konnte das zwar alles richtig gut, ich bin nicht gescheitert oder so, aber es hat sich so falsch angefühlt. Einfach so, ja, einfach als hätte ich meine Schuhe falsch rum angezogen, irgendwie mein ganzes Leben lang. Und das war dann eher immer so das Thema. So, warum, also so, was ist da dann nicht richtig? So, warum, ja. Und dann dachte, also es ist schon ein bisschen so dieses, warum bin ich falsch, weil ich dann immer dachte so, ich bin irgendwie zu faul, um einen richtigen Job zu machen oder so, weil ich zwar gut da drin war, aber ihn trotzdem nicht machen wollte.
Ja, und es extrem schwer gefallen ist, ne? Ja. Also du musst dich ja stark zusammenreißen.
Ja, genau, aber das habe ich halt nicht so gemerkt. Also das ist zu meinen Symptomen quasi. Also in meiner Grundschulzeit und in meiner Schulzeit ist es null aufgefallen, wirklich minus 1000. Ich war immer richtig gut in der Schule. Ich war immer Klassensprecherin, bla bla bla. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr unordentlich war. Also ich habe da mein ganzes Leben sehr viel Ärger für bekommen, schon als Kind. Also ich habe wirklich extrem oft wurden mir meine Sachen weggenommen, weil ich nicht aufgeräumt habe. Also man muss sozusagen, ne, ich bin fast 30, das war 90s-Erziehung. Da kam der Blaumüllsack, da wurde meine Sachen weggenommen. Da habe ich jeden Tag irgendwie, wurde mein Schulranzen ausgekippt, weil das nicht ordentlich genug war oder keine Ahnung was. Also nicht jeden Tag, es wurde natürlich weniger, je älter ich wurde. Meine Mutter hat auch irgendwann gesagt, so, ach komm, ist auch egal. Aber so Diskussionen darüber, wie zum Beispiel, dass ich meine Sachen nie abgeheftet habe oder so, das war schon quasi täglich bei uns.
Ja, du hattest immer einen College-Block, in dem alles drin war.
Ja, ich habe das in den Sinn von einer Mappe nicht verstanden, mein ganzes Leben, in der Grundschule nicht und bis zum Abitur nicht. Verstehe ich nicht, wozu braucht man Mappen? Ich weiß, wo die Zettel sind. Ich muss die nirgendwo einordnen. Meine Ablage besteht aus einem Haufen. Und nicht meine Therapeutin, sondern die meine Diagnostik gemacht hat, meinte, dass nicht ich das Problem sind, sondern die anderen. Also, die Mappen haben, sind ja die. Also, ich brauche das nicht. Ihr braucht die Hilfe, nicht ich.
Ja, du kriegst das so hin. Das ist schon auch eine kleine Superkraft.
Ja, und sie meinte halt zum Beispiel auch, dass die Zeit, die ich einspare, weil ich nicht einsortiere und sowas, ist ja locker die Zeit, die ich quasi mehr brauche, weil ich vielleicht mal 5 Minuten in dem Haufen suchen muss, anstatt sofort zu wissen, welche Mappe ich auf. Also sie meinte auch dieses Zeitthema, was dann mir oft unterschätzt wurde, gerade so von meiner Mutter, so, es geht doch viel schneller, wenn du es so und so machst. So, das stimmt eigentlich am Ende auch nicht wirklich. Und also ich habe selten Sachen verloren, aber ja, es war immer sehr, sehr unordentlich und ich hatte auch irgendwann so einen Deal mit meiner Mutter, dass sie mein Zimmer aufräumt, weil sie es nicht aushalten konnte, weil meine Mutter ist so Type-A-Person. Also für alle, die nicht chronisch online sind, halt so eine ultraordentliche Frau, die so auch nie was verliert und wirklich so
immer aufgeräumt. Tippitoppi aufgeräumt.
Ja, genau. Und sie, von allen auch, also nicht nur von sich, sondern so, sie weiß auch so von dir, wo deine Zettel liegen. Was sehr, sehr praktisch ist, aber da hat das natürlich extrem geclasht bei uns, das konnte sie auch ganz schwer aushalten, meine Unordnung. Und was auch ein Thema war bei mir in der Schule, war, dass ich sehr, sehr schlecht zugehört habe. Was mir damals null aufgefallen ist und auch anderen Leuten nicht, weil ich trotzdem aus extrem wenig Infos mir sehr viel Kontext selbst erschließen kann. Und hier kommt meine Intelligenz rein. Das klingt voll dumm, aber es ist halt so. Mein IQ ist ziemlich hoch. Das wusste ich früher nicht und das spielt jetzt auch in so meinem Alltag jetzt nicht so eine Riesenrolle. Aber es spielt eben eine Rolle, weil der IQ, es misst ja quasi nur die Denkgeschwindigkeit.
Ja, und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, genau.
Genau, und wie gut du Informationen aufnehmen und zu weiteren Informationen weiterverarbeiten kannst quasi. Und das kann ich sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich irgendwie einen halben Satz mithöre oder von einer Geschichte ein Viertel mitbekomme, weiß ich, was der Rest ist. Oder wenn ich was lese, erstmal kann ich sehr schnell lesen und ich kann mir das sehr gut merken. Das heißt, wenn ich irgendwann mal vor 10 Jahren was über einen Kalten Krieg gehört habe oder so und dann im Unterricht nicht zuhöre, aber 2 Sätze mitschneide, die darum gehen, dann weiß ich, worum es in dieser Stunde ging. Und wenn ich dann aufgerufen wurde, weil aufgefallen ist, dass ich nicht zugehört habe, also weil ich aus dem Fenster geguckt habe oder gequatscht habe oder keine Ahnung was, und dann jemand gesagt hat, ah, Vanessa, willst du da nochmal erklären, so, hast du gerade zugehört? Also so dieses typische, so vom Lehrer so vorgeführt werden. Ich wusste halt immer die Antwort. Und deswegen war mir das nicht klar, dass ich nicht gut zuhöre und anderen natürlich auch nicht. Und es hat auch keine Rolle gespielt. Außer natürlich manchmal, wenn es dann zu viel wurde oder wenn es Fächer waren, die ich doof fand, wie zum Beispiel Mathe. Keine Chance konnte ich mich quasi zwingen, zuzuhören. Also ich wusste ja, ich kann es nicht. Ich wusste, es wäre für mich wichtig, im Unterricht zuzuhören und aufzupassen und mitzumachen. Keine Chance. Niemals im Leben wäre mein Gehirn in der Lage, zuzuhören, wenn ich keine Lust habe, zuzuhören. Und dementsprechend hatte ich auch immer eine 4 in Mathe oder auch schlechter. Und zum Beispiel in Vorlesungen in der Uni, ich glaube, in meinem ganzen Leben, obwohl ich 2 Masterstudiengänge abgeschlossen habe und einen Bachelor, in ungefähr 10 Vorlesungssitzungen gewesen. Es ist mir ein Grauen, da reinzugehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man 90 Minuten am Stück zuhören kann. Ich höre ungefähr 25 Sekunden zu. Ich komme meistens nicht mal, bis der Professor seinen Namen gesagt hat. Und dann bin ich raus und gucke dann dagegen rum oder spiele auf dem Handy oder mache am Laptop irgendwas. Und dann gehe ich wieder und habe nichts mitgeschnitten. Deswegen habe ich das gelassen und habe immer selber gelernt. Hat sehr gut funktioniert. Also man hätte sich schon denken können, da ist irgendwas
anders
mit der Aufmerksamkeit. Nicht so wie bei anderen Leuten. Aber es ist halt nicht aufgefallen. Und also du kennst mich ja auch schon seit immer quasi. Ist dir das irgendwann, also hast du immer das Gefühl gehabt, so, die hört nicht so gut zu oder?
Ja, aber auch, wie du sagst, du warst ja trotzdem immer komplett im Bilde und ich habe mich schon gefragt, so wie du lernst, weil das fand ich schon irgendwie komisch, dass du halt einfach immer alles wieder, also du hast ja für eine Klassenarbeit oder so dann immer das Thema von Anfang an neu gelernt, so als wärst du nie im Unterricht gewesen. So.
Ja.
Hast immer bei Null angefangen, habe ich mich schon gefragt und das ging dann auch, hast du irgendwie 4, 5 Tage fürs Abi gelernt und dann hast du ja auch im Bio eine sehr gute Note geschrieben. Mhm. Ja, das habe ich mich schon gefragt, wie du das machst, aber ich dachte halt, okay, bist halt ein bisschen anders als ich, aber habe mir auch nichts weiter dabei gedacht.
Ja, du bist halt so ein richtig klassischer, guter Schüler gewesen. Also du hast dich halt immer hingelernt, hast immer mitgeschrieben, warst immer ordentlich in dem Papierkram. Also so für einen Jungen ja insbesondere, es war so krass immer, also so
ja, das stimmt.
Immer Vokabeln gelernt rechtzeitig, nie die Hausaufgaben vergessen. Ich war so ein 100% Hausaufgaben auf dem Weg zur Schule macht Typ oder so. Ich habe auch immer geschummelt in Klassenarbeiten, weil ich es nicht eingesehen habe, das nicht zu tun. Ich finde es irgendwie dumm, wenn man die Möglichkeiten hat. Ja. Also ich habe aus Prinzip einfach geschummelt. Ich brauchte das meistens nicht mal. Aber das war bei mir auch so ein...
Dein Abi ist noch nicht 10 Jahre her.
Ach komm, im Abi habe ich nicht geschummelt, das ging dann nicht. Da musste man schreiben, da war ich auch gut. Ich mochte das, also hat mir halt auch Spaß gemacht. Also so Wissen aneignen und sich beweisen und so, das kitzelt halt auch mein Dopamin.
Ja.
Und deswegen ging es mir auch im Studium ziemlich gut die ganze Zeit, weil also Dopamin, also Wissen und Zuhören und Lernen ist bei mir ein extremer Dopaminfaktor. Also eine Erkenntnis erlangen auf eigenem Wege, also sich was durchlesen und dann so einen Aha-Effekt haben, das kickt bei mir richtig doll.
Und was passiert dann in deinem Kopf?
Dann bin ich richtig konzentriert. Und
genau. Dann bist du in der Lage, auch dich zu konzentrieren. Und das ist das Thema bei ADHS. Also wenn jemand sich Dopamin so reinpfeifen würde, der keinen ADHS hat, der ist dann so ganz aufgedreht, ganz aufgekratzt sozusagen. Und bei Leuten mit ADHS wird es dann halt zu so einer Ruhe. Das ist dieser paradoxe Effekt von dem auch dem Amphetamin, das ja in dem
Elvanse drin ist. Ja, genau. Ja, und deswegen habe ich immer, also Uni habe ich erstmal total gerne gemacht. Ich habe mich auch immer total reingesteckert in so Hausarbeiten und so. Das war so ein richtiger Safe Space für mich irgendwie. Auch wenn ich manchmal voll gestresst davon war, weil ich auch sehr perfektionistisch dann war. Aber so richtig tief in einem Thema und dann bis die ganze, ich habe so viele Nachtschichten auch gemacht, weil ich
furchtbar.
So, weil ich unbedingt das richtig verstehen wollte. Das war mir so wichtig, diesen Moment zu haben, in dem man so, oh mein Gott, ich habe es wirklich verstanden. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht ganz da, dann habe ich, ich konnte nicht aufhören. So, das war dann egal, wie viele Nächte ich schon wach war. Und so das hat mich so richtig gekitzelt am Studieren. Und zeitgleich war es ja total frei bei mir. Also ich hatte ein überhaupt nicht verschultes Studium. Ich hatte ein richtiges Oldschool-Studium, wo jeder machen konnte, was er wollte. Und ich musste nicht zur Vorlesung, ich musste gar nichts machen. Und das war natürlich ein Traum für jeden das ADHS-Gehirn, weil ich komplett frei und ohne Struktur war. Und auch meine Werkstudijobs waren immer sehr gut verteilt. Mal 2 Stunden da, mal 4 Stunden da. Und es war nicht so dieses Pam. Pam, so Blöcke, die einen so blockieren sozusagen.
Ja, so vorgeschriebene, feste Strukturen, so, und war sehr frei.
Ja, und deswegen ging es mir wirklich sehr lange sehr gut. Wenn es mir nicht gut ging, war das immer in Phasen, in denen ich in so sehr festen Strukturen war. Also zum Beispiel in meinem ersten Studium, wo das sehr verschult war, wo es so ganz klar war, okay, die nächsten 4 Jahre hast du so einen quasi 9-to-5-Job mäßig.
Ja.
Oder wenn ich zum Beispiel im Praktikum ging es mir nicht so gut, auch da 9-to-5-Job. Und dann das letzte Mal, dass ich dann ja komplett zusammengebrochen bin, war ja auch, als ich quasi meinen richtigen Job dann angefangen habe. Und dann habe ich ja Therapie gemacht, wegen meiner Depression und dem Burnout und sowas. Und da war ja noch gar nicht, stand ja gar nicht ADHS im Raum oder so. Man muss dazu sagen, mein Bruder hat ADHS. Das hat nie eine Rolle gespielt, weil auch der ist ein 90s-Kid, beziehungsweise frühe 2000er. Und auch bei dem war das sehr stigmatisiert und da wurde nicht drüber gesprochen in der Familie. Und es war halt einfach so, nee, passt schon. Also es war nicht von meinen Eltern böse gemeint oder so. Die waren jetzt nicht, haben sich jetzt nicht geschämt oder so, sondern die haben halt gedacht, das wäre der beste Weg, damit umzugehen. Da dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben. Und dementsprechend fördert.
Er hat nicht die richtige Förderung bekommen.
Ja. Waren sowohl mein Bruder als auch ich.
Aber das ist halt so wie ein Diabetes, den man früher nicht erkannt hat und dementsprechend nicht richtig behandeln konnte. Also es war einfach die Sichtbarkeit von ADHS und die Stigmatisierung ist ja immer noch da. Jetzt wird es Modediagnose genannt oder was auch immer. Und früher waren das halt irgendwelche verhaltensauffälligen Jungs.
Also deswegen ist es nicht die Schuld von irgendwem, aber es war halt nun mal so.
Ja.
Und aber trotzdem, bei mir war das nie, stand wirklich nie im Raum, mein ganzes Leben nicht. Und dann war ich ja in Therapie und wie gesagt, dann habe ich auch ein bisschen auf TikTok gesehen und tatsächlich hatte ich auch dann so eine Freundin, die auch mal zwischendurch gesagt hat, so, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen neurospicy bist? Und
also eine Freundin mit ADHS.
Mit ADHS, genau, die auch wirklich null hyperaktiv drauf von außen wirkt. Also bei der ist es auch ähnlich wie bei mir von der Symptomatik her. Aber das werden neurodivergente Menschen wissen. Neurodivergente Menschen finden sich. niemand hat ADHS und hat nicht auch einen Kumpel oder einen Bekannten oder was auch immer, der auch ADHS hat. Und wenn noch nicht jetzt, dann wird diese Person noch in euer Leben kommen. Das ist wie ein Magnet. Und dementsprechend hatte ich tatsächlich zwei Freundinnen schon mit ADHS, aber wir wussten das bis dahin alle noch nicht. Das kam dann so nach und nach. Und danach, als wir dann alle unsere Diagnose hatten, erklärte sich dann auch unsere Freundschaft und unsere Dynamik. Und naja, wie auch immer, auf jeden Fall war ich dann schon länger in Therapie. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann ja schon richtig gut mit mir umgehen im Sinne von sanft sein, geduldig sein, was auch immer. Mhm. Aber zum Beispiel diese Ungeduld mit mir selber, diese Ausraster, das selbstverletzende Verhalten, und auch das Thema, okay, welchen Job kann ich machen und warum fällt es mir so schwer, jetzt einfach einen ganz normalen Job anzunehmen, das ist halt nicht weggegangen. Und dann meinte ich irgendwann zu meiner Therapeutin, kann es sein, dass ich vielleicht ADHS habe oder so. Und meine Therapeutin ist nicht so ein großer Fan von Diagnosen. Mhm. Und deswegen, sie war dann erstmal so, ja, könnte schon sein, aber was macht das denn für einen Unterschied quasi? Aber sie ist ein großer Freund davon, mich ernst zu nehmen. Und sowieso auch sehr jung und sehr modern. Und deswegen war ihr natürlich auch klar, dass, nur weil sie jetzt vielleicht nicht sofort erkannte, dass ich ADHS haben könnte, dass es nicht heißt, dass ich es nicht haben kann. Und dann hat sie gesagt, ja, dann machen Sie doch mal eine Diagnostik. So, Sie haben ja nichts zu verlieren. Sie müssen nur für sich wissen, was das mit Ihnen macht, wenn es ja oder nein quasi die Antwort ist. Weil es hätte ja auch sein können, nee, haben Sie nicht. Und dann wäre ich quasi da, dann war halt die Frage, okay, was bedeutet das dann für mich? Gehe ich dann damit?
Ja, weil für dich das aber auch dann so eine Bedeutung bekommen hat, ne? Also du hast dann dich darin wiedererkannt, du hast gesehen, okay, das könnte das erklären. Mhm. Das passt irgendwie alles, passt auch mit meinem Bruder und so weiter und so fort. Und es gäbe ja auch etwas, was dagegen hilft, nämlich die Medikamente. Und das hing da ja schon dann mit, also schwebt im Raum. Wenn du die Diagnose nicht hast, kriegst du die Medikamente nicht.
Ja.
Und das war ja zumindest ein Versuch wert gewesen, die dann auch mal auszuprobieren, so zu können.
Ja, ja, stimmt, da hatte ich dann schon auch ein bisschen Hoffnung, auch wenn man natürlich versucht, das nicht so hochkommen zu lassen, aber...
Aber ist ja so, ne, so eine Erklärung der Symptome, das bringt Erleichterung. Wenn das Kind einen Namen hat, dann hilft das vielen Leuten, vielen Patientinnen. Manchen ist es egal, manche stört die Diagnose, aber viele finden da auch eine Erklärung für sich.
Kannst du dich noch erinnern, was du so gedacht hast, als das so aufkam bei mir?
Ich dachte, dass du das nicht hast. Aber ja, ich habe es ja auch nicht anders gelernt. So, Frauen haben das meistens nicht und wenn, dann müssen sie irgendwie schon sehr auffällig sein und bla, und das warst du ja nie. So, jetzt bin ich auch schlauer, was das angeht, dass bei Frauen das eben schlecht erforscht ist, dass das andere Symptome hat bei Frauen. Das ist ja ähnlich wie beim Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt hat bei Frauen ganz andere Symptome als beim Mann, deswegen werden viele Herzinfarkte bei Frauen nicht erkannt. So. Weil Frauen auch ein anderes Schmerzempfinden haben und so weiter und so fort beim Herzinfarkt. Aber anderes Thema. So. Da lernt man ja doch dazu, ne? Bei sowas bin ich ja eigentlich immer offen.
Ja. Ja, also ich habe dann auf jeden Fall mir einen Termin gemacht bei einer Psychiaterin, die ADHS-Diagnostik durchführen kann. Das können manchmal auch Therapeuten, aber ganz selten nur.
Ja, Therapeuten dürfen das tatsächlich aber auch. Also das ist...
Dürfen, ja. Ja, ja, aber du brauchst halt eine Zusatzausbildung dafür.
Ja, glaube ich.
Das haben halt ganz wenige.
Ja.
Und es kostet ja auch voll viel Zeit. Also das kannst du jetzt auch nicht in einer normalen Therapiestunde einfach mal machen. Nee, ist voll
aufwendig.
Ja. Und deswegen habe ich dann einen Termin bekommen. Ich habe den privat bezahlt. Am Ende dann doch nicht. Ich konnte den dann doch über die Kasse abrechnen, aber ich habe mich erstmal privat angemeldet. Ich dachte, das wären so Kosten von ungefähr 400 Euro gewesen für die Diagnostik. Mir war es das dann wert, weil ich das dann halt auch machen wollte, weil ich wusste, wenn ich jetzt auf einen Kassentermin warte, warte ich noch mindestens ein Jahr. Das war dann Glück am Ende, dass ich dann doch nicht bezahlen musste, aber naja, auf jeden Fall wäre es erstmal privat gewesen. Und die Ärztin wurde mir von meiner Therapeutin empfohlen, die war ultra nett und die hat mich richtig ernst genommen und die hat sich so Mühe mit mir gegeben und ich glaube, hätte ich so eine Ärztin nicht gehabt, hätte ich es auch nicht, wäre es mir nicht diagnostiziert worden. Also ich war ja auch schon bei einem anderen Psychiater, als ich noch wegen der Antidepressiva da war, der dann zu mir meinte so, wo ich dann nur erzählt habe, dass es in meiner Familie auch ADHS gibt, da stand das bei mir noch gar nicht im Raum, da habe ich das einfach nur so erzählt. Und dann meinte er so, ja, haha, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten das, dann wollen Sie mir erzählen, so, dann wären Sie ja wahrscheinlich, hätten Sie es nicht, dann wären Sie ja wahrscheinlich Raketenwissenschaftlerin geworden, weil er meinte halt quasi, ich war ja gut in der Schule und wenn ich ADHS hätte, dann müsste ich ja quasi so ultra schlau sein, dass ich nur deswegen gut in der Schule quasi war, wo er dann gar nicht so falsch lag. Aber seine Schlussfolgerung war halt, hätte ich jetzt kein ADHS, dann wäre ich so schlau, dann wäre ich Raketenwissenschaftlerin geworden. Also er hat sich übelst über mich lustig gemacht. Er meinte ja auch, dass ich keine Depression habe, weil ich einen blauen Pulli anhabe. Und er hat in der dritten Person von sich und mir gesprochen, also oder in der ersten, ich weiß immer nicht, wie man das nennt. Das dritte Person ist falsch. Er hat gesagt, wie geht's Frau Sielmann denn heute so? Weiß ich nicht, welche Person das ist. Auf jeden Fall war der übertrieben schlimm. Also wirklich, falls Sie das hören, Herr Psychiater, Sie sind ganz schlimm gewesen. Das war extrem gefährlich. Ich war richtig krank und Sie haben richtig schlecht da reingegraben. Sie können richtig froh sein, dass ich nicht vorne bei Ihnen aus dem Fenster gehüpft bin. Sie schlechter, schlechter Arzt. Schlechter Arzt und schlechter Mensch. Und gleiches auch an meinen Hausarzt, der dann meinte, selbstverletzendes Verhalten wäre dumm. No shit.
Lassen Sie das doch einfach.
Lassen Sie. Das ist auch eine Frage von Entscheidung, Frau Sielmann. Das ist wie bei Kleptomanie. Da muss man auch mal wissen, ob man das machen sollte oder nicht. Das waren seine Worte.
Schwierig.
Also kurzer Exkurs dazu. Meine Psychiaterin bei der Diagnostik war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Hat mich sehr ernst genommen. Und deswegen auch große Empfehlung an alle Frauen. Sucht euch eine weibliche Psychiaterin unter 50. Eure Chancen stehen einfach unglaublich viel höher, dass das was wird mit der Diagnostik. Und dann haben wir einen klassischen Fragebogen gemacht. Das ist ein sehr gängiges Verfahren.
Mhm.
Und da gibt es zwei Stufen, also zumindest bei meinem. Da macht man erst so ein paar grobe Fragen. Und dann, wenn man da quasi so eine Schwelle an Punkten erreicht, dann geht man quasi in die intensivere Diagnostik. Und da habe ich bei dieser, und da wird auch eingerechnet, also da guckt man sich auch die Grundschulzeugnisse an, die waren halt, wie gesagt, bei mir unauffällig, deswegen war sie auch so, okay, also ihre Zeugnisse sehen gar nicht danach aus, wird schwierig mit der Diagnostik oder mit der Diagnose. Also da war sie eigentlich am Anfang auch schon so, nee, ich glaube, sie haben das nicht. Und dann habe ich so ein paar Fragen beantwortet. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es war so ganz grobe Sachen, so fällt es ihnen ganz schwer, sich zu konzentrieren, so wirklich sowas, was man bei so Internettests quasi findet. Und da weiß ich nicht warum, aber dann habe ich auf jeden Fall diese Schwelle geschafft, mit ein paar Punkten auch. Und dann sind wir quasi in den größeren Fragebogen gegangen. Und da wird das dann auch unterschieden, bei denen ich gemacht habe, in diese körperlichen Symptome und diese Hyperaktivitätsrichtung und diese Aufmerksamkeitsrichtung. Und das sind ja quasi auch die großen beiden Faktoren, die ADHS auch so deutlich im Alltag machen sozusagen. Ja. Also zu diesen körperlichen, kannst du vielleicht, aber damit ich nicht so viel rede, einmal sagen.
Was denn?
Was zu diesen körperlichen und zu diesen geistigen Themen sozusagen gehört.
Naja, die ist halt die Aufmerksamkeit, die dann gestört ist. Also weiß ich nicht, was du erzählt hast in der Schule, dann nicht zuhören oder bei Jungs oder anderen, ja, Jungs, jetzt bin ich auch schon wieder dran, aber die ja dann aufstehen in der Schule, nicht sitzen bleiben können.
Das ist dieses Körperliche,
das ist genau. Körperliche, ich glaube, aber das gehört auch zu der Aufmerksamkeit.
Deswegen trennt man das halt nicht mehr,
genau,
so, dieses ADHS und ADS, aber in diesem Test war es halt getrennt.
Ja, weil das sind halt Forschungskriterien und deswegen musst du das halt, also Unaufmerksamkeit, also ja, Schwierigkeiten bei Aufgaben oder Spielen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, Aufgaben organisieren.
Sowas.
Ja, Ablenkungs-,
also Zeit, leichte Ablenkung, also gutes Zeitgefühl,
Vergesslichkeit, und
genau.
Ja, also Vermeidung von Aufgaben auch. Und bei Hyperaktivität ist es dann halt so dieses Zappeln mit den Händen, Füßen, wenn man sitzen bleiben soll, aufstehen, keine Ahnung, getriebenes Handeln, also so schnell sein, Schwierigkeiten ruhig zu spielen oder Freizeitaktivitäten irgendwie auch ruhig zu gestalten, solche Sachen.
Mhm. Genau, und
häufiges Unterbrechen, Herr Stern.
Das mache ich gar nicht so doll, oder?
Nee, aber wir machen das gerade.
Ja, wir unterbrechen uns viel, aber das, ich finde, das hat auch was mit unserer grundsätzlichen Beziehung zu
tun. Redet übermäßig viel.
Das mache ich schon, weil ich aber auch übermäßig viele Gedanken habe. Nein, aber wenn man mich jetzt, also und der Fragebogen war so, es war immer eine Hauptfrage, also zum Beispiel, fällt es Ihnen schwer, im Kino lange sitzen zu bleiben oder sowas? Oder nee, fällt es Ihnen schwer, lange sitzen zu bleiben? Und dann musste ich immer was drauf antworten und das war immer so eine Skala, also so ja, nein, also ja, sehr doll, mittel, nicht so doll. So, erstmal Entscheidungsparalyse quasi und die klare Entscheidung treffen zu können, schon mal sehr schwierig mit ADHS. Also zu sagen, ja, sehr doll, also auf eine 1 oder auf eine 4 zu drücken, kann ich nicht. Also bei so Fragebögen, ich kreuze immer was dazwischen an, auch wenn es nicht erlaubt ist.
Wo zwischen meinst du?
Na, zwischen 1 und, wenn da so drei Punkte sind, wo man ankreuzen kann, kreuze ich immer außerhalb dieser Punkte an.
Hä, spinnst du? Ja, kreuz doch einfach das Kästchen an.
Nein, das ist ja weder 2 noch 1, es ist halt zwischen 1 und 2.
Ja, aber das gibt's ja gar nicht.
Doch, in meinem Kopf schon.
Ja, aber wie der arme Student, der das dann auswerten soll.
Deswegen bin ich ja nicht so gut in solchen Tests. Und das, also sie hat ja diesen Testbogen in der Hand. Du siehst ja die Fragen quasi nicht, sondern sie liest sie ja vor. Und dann habe ich halt immer so gesagt, nee, ich glaube nicht so. Und dann kommen immer so Unterfragen dazu. Also zum Beispiel sowas wie, gehen Sie gerne ins Kino? Oder können Sie gut im Kino stillsitzen? Oder solche, also es wurde dann so spezifiziert. Und dann habe ich so oft dann so, wenn ich ehrlich geantwortet habe, dann so gesagt so, ja, also nee, das mag ich jetzt nicht so gern. Also so. Und es war richtig witzig. Also es hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Und die Psychiaterin hat mich irgendwann so hart ausgelacht, weil ich wirklich immer am Anfang geantwortet habe so, nee, das ist jetzt für mich eigentlich gar kein Problem. Ich kann das voll gut. Und dann bei den spezifischeren Fragen klar wurde, ich kann das überhaupt nicht. Und manche Sachen halt auch so, also zum Beispiel, weil es sich so eine Stelle war, wie ungeduldig ich bin. Mhm. Und ich finde, ich bin nicht so ungeduldig. Und dann war die Unterfrage irgendwie, ob ich innerhalb der letzten Woche eine besondere Gefühlsregung hatte oder so, in einer Situation, in der Geduld gefordert war. Und ich habe literally 1 Stunde vorher an der Supermarktkasse geheult, weil es so langsam ging. Weil ich mich an der falschen Schlange angestellt habe. Und das ist mir natürlich schon voll oft passiert. Und ich dann so, ja doch, also ich habe geweint wegen dem Supermarkt. Und dann war die Psychiaterin so, what the fuck? Warum sagen sie dann nicht ja? Und wir mussten richtig oft im Nachhinein dann nochmal das Kreuz ändern. Oder sie hat irgendwann angefangen zu sagen so, also ich kreuze mal eine 5 an, ne? Alles klar, Frau Seemann. Also ich fand...
Du hast den Wahnsinn getrieben.
Ich habe den Wahnsinn getrieben, das mache ich mit meiner Therapeutin auch. Und ich fand es richtig witzig und richtig toll auch ein bisschen, weil es halt einfach auch mir gezeigt hat, okay, krass, du schätzt so viele Situationen in deinem Leben so falsch ein und die Schwierigkeit dieser Situation auch. Es ist kein Wunder, dass du irgendwie am Ende des Tages voll erschöpft bist oder manchmal überfordert oder sonst was. Wenn du immer glaubst, es ist doch kein Problem für dich, aber es ist voll das Problem. Und
das einzugestehen auch.
Genau, und das hat mir aber richtig die Augen geöffnet und mich danach, mir war erstmal dann auch ein bisschen egal, ob ich jetzt ADHS habe oder nicht, weil ich war so, oh mein Gott, so, das Leben ist ja voll kompliziert.
Ja, du hast ja auch ganz oft unsere Freunde so gefragt, mach dir das, mach dir das, mach dir das. Und dann haben alle gesagt, nee.
Genau, das war eine Zeit lang, da habe ich auch so diese Phase, dann während der Diagnostik habe ich richtig oft so Verhaltensweisen, so, keine Ahnung, was waren das denn so für Sachen, weiß ich gar nicht mehr so. Also, wie oft am Tag, keine Ahnung, starrt ihr irgendwie die Wand an und für wie lange? Oder achtet ihr auch gezielt darauf, ob ihr Augenkontakt mit jemandem im Gespräch haltet? Wie oft zählt ihr, wie ihr geblinzelt habt?
Bleibt ihr manchmal eine halbe Stunde lang im Auto sitzen und könnt nicht aussteigen auf dem Supermarktparkplatz?
Ja, wie oft am Tag trägt ihr Kopfhörer drin, ohne sie anzumachen und wie viele Stunden davon? Und also so ganz, ganz viele Sachen, die halt ganz normal in meinem Leben Teil meines Lebens sind, von denen ich dann aber festgestellt habe, das machen gar nicht alle Leute so. Und vor allem kriegen sie nicht einen Flipper, wenn sie es nicht machen können. Und das hat mir sehr geholfen. Also das kann ich sehr empfehlen an alle, einfach so ein paar Sachen mal so zu hinterfragen oder sich aufzuschreiben und dann mit Freunden zu besprechen. Ist auch sehr lustig einfach, weil auch, also ich bin auch mit extrem viel Selbstironie dann rangegangen. Und natürlich ist so richtig viele der Sachen, die mein Gehirn macht, sind übertrieben merkwürdig einfach.
Das sind halt Coping-Mechanismen, ne? Ja. Mit denen du halt jetzt 27 Jahre lang gelernt hast mit dieser Hirnstrukturveränderung. Du hast einfach ein anderes Gehirn als andere, damit umzugehen. So. Das hast du ja gelernt.
Ja.
Und das hat ja auch irgendwie richtig gut funktioniert, eine Zeit lang.
Ja.
Und dann fällt einem das, also was man selber immer macht, das fällt einem ja nicht mehr auf. So. Das hinterfragt man ja nicht. Das fällt dann vielleicht auf, wenn man mal irgendwie einen neuen Freundeskreis kommt oder einen neuen Partner hat oder so. Dann fällt das vielleicht auf, wenn dann mal wieder eine neue Spiegelung irgendwie passiert.
Mhm.
Aber wenn man halt auch in so langen Freundschaften ist oder so langen Partnerschaften wie du jetzt, dann fällt das halt auch nicht auf.
Ja, genau. Weil ich bin halt auch, wie ich bin, und dadurch, dass ich halt auch nicht dieses krasse... Also erstmal ist ADHS ja auch ein Spektrum, wie alle neurodivergenten Erkrankungen. Wie alle Erkrankungen, das heißt...
also alle psychischen
Erkrankungen. Manche haben es doller, manche haben es weniger oder anders ausgeprägt. Und ich habe halt auch nicht so eine starke Ausprägung, muss man auch dazu sagen. Also zum Beispiel, was ich wirklich nicht so habe, ist so diese Probleme im Alltag mit Uhrzeit, Vergesslichkeit, solche Sachen. Also das kriege ich schon alles ganz gut hin. Ich bin jetzt niemand, der oft Termine vergisst oder sowas.
Hm.
Manchmal, aber nicht so, dass es mich wirklich... ganz, also so, es gibt ja auch diesen Begriff ADHD-Tags, also dass man wirklich hohe Kosten hat aufgrund seines ADHS, weil man zum Beispiel massiv oft Rechnungen nicht bezahlt. Also ich habe auch grundsätzlich, jede Rechnung geht bei mir bis zur ersten Mahnung, manchmal auch bis zur zweiten, aber dann mache ich es halt auch.
Arzttermine?
Arzttermine habe ich auch schon manchmal vergessen, aber weißt du, nicht jeden Arzttermin. Ich gehe nicht immer zu spät aus dem Haus, ich komme eigentlich immer pünktlich, wohin ich möchte. Ich habe meinen Autoschlüssel noch nicht irgendwo verloren oder irgendwelche anderen wichtigen Dokumente. Also diese Sachen, die wirklich Probleme bereiten,
ja,
das passiert mir eigentlich nicht.
Ja, das stimmt.
Weil ich eigentlich auch ein ordentlicher Mensch bin im Sinne von...
Ja, und du hast halt auch das erlernt, das ja, irgendwie genau, zu machen.
Ja, auch viel Struktur mir angeeignet, das stimmt. Und weil ich auch... Und das ist dann auch die Frage, also viele haben ja auch noch diesen autistischen, also ADHD, diesen kleinen Faktor, der damit reinspielt. Und ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass das bei mir eine Rolle spielt. Und ganz oft ergänzen oder... Also wiegen sich diese autistischen Themen und die ADHS-Themen so ein bisschen auf. Also dieser Autismus, der dann auch nach ganz viel Struktur fragt und nach ganz viel Gewohnheit und gleichen Abläufen. Manchmal ergänzt sich das bei mir, glaube ich, dann in einem positiven Sinne, weil ich halt zum Beispiel so Ordnung, zum Beispiel Buchhaltung, Zahlen, Excel, finde ich ultra geil. Das beruhigt mich voll, das bringt mich voll runter und das hilft natürlich dann, weil ich dann richtig gute Buchhaltung habe, weil ich einfach das gerne mache. Und da spielt natürlich dann auch das Dopamin wieder eine Rolle. Anders als dann halt Sachen, die ich nicht so gerne mache, die ich dann halt aber auch literally nicht mache. Was bei mir auch ein riesen Faktor im negativen Sinne ist, ist so, ich habe das Wort dafür vergessen, aber dass man vergisst, dass Menschen existieren. Also ich weiß natürlich, dass die existieren, aber wenn ich die nicht sehe, dann denke ich einfach über Wochen manchmal nicht an die. Oder ich vergesse so, dass, also weißt du, das kann ich nicht beschreiben. Also das haben auch ganz viele mit ADHS, dass du einfach vergisst, dass diese Leute da sind und deswegen dann nicht zum Geburtstag gratulierst, nicht auf Nachrichten antwortest, sonstige Themen. Und das mache ich sehr, sehr doll leider. Also Geburtstage vergesse ich grundsätzlich immer, weil ich einfach auch richtig oft nicht weiß, welcher Tag ist. Auf WhatsApp antworten, es ist eine Hölle. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, wirklich. 40% meiner mentalen Sorgen und meiner Traurigkeit kommen daher, dass ich Freundinnen nicht auf WhatsApp antworte. Ich sehe die Nachricht, dann denke ich mir, oh ja, mache ich gleich, weil ich in dem Moment nicht den nötigen Antrieb habe, um das zu beantworten. Dann sehe ich es abends nochmal und denke mir, ah, Mist, das habe ich noch nicht geantwortet, egal, mache ich morgen früh. Und dann, ab diesem Zeitpunkt, schaffe ich es nicht mehr. Ich denke jeden Tag mindestens 10-mal an Nachrichten, die nicht beantwortet sind. Ich sehe diese Leute vor mir, ich kann deswegen nicht einschlafen. Ich weiß ganz genau, ich habe jede Nachricht in meinem Kopf schon 14-mal beantwortet, im genauen Wortlaut. Ich sehe die getippten Buchstaben in meinem vor meinem inneren Auge vor mir und ich schaffe es nicht, diese Chats zu eröffnen und das einfach zu antworten. Aus dem Grund, dass ich erstmal dann oft schon so viel Scham entwickelt habe, weil das halt schon so lange her ist, dass diese Nachricht reinkam. Zweitens, ich Angst habe, dass die dann direkt antworten und ich wieder in dieser Spirale lande. Also es geht ja sofort von vorne los, wenn andere Leute antworten dann ja normalerweise.
Tja, normal so.
Richtig. Eigentlich. Und deswegen antworte ich dann einfach nicht. Ich habe schon so viele Freundschaften darüber verloren, weil ich einfach den Leuten nicht mehr antworte. Und ich kann das auch komplett verstehen, wenn Leute sagen so, Alter, ich finde das voll scheiße von dir. Aber es geht nicht. Egal, was ich mache, egal wie hoch ich meine Medikamente dosiere, egal wie oft ich es mir in meinen Kalender eintrage, wie viele Post-its ich mir in mein Zimmer hänge, es geht nicht. Man kann mit mir nur befreundet sein, wenn man aushält, dass ich nicht auf WhatsApp antworte. Das ist mega
nett. Das sind schon auch ADHD-Tags.
Das ist ADHD-Tags, auf jeden Fall. Und das ist auch nicht nur, dass ich dadurch Freundschaft verliere, sondern es beschäftigt mich wirklich auch massiv. Also ich denke da wirklich sehr oft drüber nach und es ist wirklich was, was mich extrem belastet. Und ich wünschte, wir würden nicht über WhatsApp kommunizieren, sondern mich würden Leute einfach anrufen oder einfach vorbeikommen. Ich habe es basically ja gelöscht. Also alle Leute wissen, dass ich darüber schlecht erreichbar bin und dass ich unzuverlässig antworte und dass, wenn man was wirklich Wichtiges von mir will, dass man das auf eine andere Art und Weise mit mir klären muss. Dabei hoffe ich aber gleichzeitig auch, dass auch alle meine Freunde wissen, dass ich der loyalste Mensch aller Zeiten bin und dass ich literally für alle meine Freunde in den Krieg ziehen würde und auch schon bin. Und ja auch für alle anderen Menschen. Also ich meine, das ist ja auch mein ganzer Content. So, also ich bin die Erste, die mit einer Fackel durchs Dorf für euch rennt. Oder irgendein Typ anschnauzt. Ey, wie oft ich für dich schon irgendwelche Menschen angeraunt habe, weil die irgendwie blöd zu dir waren. Weißt du noch, als ich mich fast mit dem Typ im Restaurant gekloppt habe?
Das war witzig.
Ja, der Gerechtigkeitssinn ist natürlich auch ein großer Teil vom ADHS. Der hat mich auch schon ein, zwei Mal in Schwierigkeiten gebracht. auch sowas wie aufbrausendes Temperament.
Impulsivität ist auch
Impulsivität, Teil. Gewalt, Aggression, auch alles solche Themen. Bei mir richtet sich das dann halt gegen mich selbst. Slay.
Aber das ist aber typisch für Frauen.
Ja.
Tatsächlich. Also bei männlichen ADS-Patienten geht es dann eher nach außen.
Mhm. Ah, ich habe es halt immer alles so gegen mich und in mich reingefressen. Daher dann auch die Essstörung.
Vielleicht nochmal, erzählst du nochmal was über die Medikamente?
Ja, das wollte ich gerade. Genau. War ich fertig mit Diagnostik? Achso, ja, genau. Kurz vielleicht noch. Ich weiß, die Folge ist lang, aber...
Ja, du bist ja von Diagnostik halt auch wieder rechts abgebogen.
Ja, es ist halt auch
Teil. ich habe es auch nicht gemerkt. Ich hab dir gespannt zugehört. Du hast den Test gemacht.
Ja, und dann, genau, der Langtest. Und dann kam aber am Ende, nachdem sie da meine ganzen weirden Antworten zusammengezählt hat, dann war raus so, ja, okay, ich bin auf jeden Fall über die Schwelle, bei der gesagt wird, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich ADHS habe.
Testdiagnostisch,
genau. Und dann hat sie gesagt, dass bei mir aber dieser Intelligenzfaktor ihrer Meinung nach eine extrem hohe Rolle spielt und dass sie glaubt, dass es sein kann, dass ich hochbegabt bin und deswegen zum einen diese guten Grundschulzeugnisse habe und dass sie es aber wichtig findet, weil neueste Forschung sozusagen nahelegt, dass man, wenn man wirklich einen Hochbegabung hat, also ein IQ über 130 oder 135, 130, ne? 30. Ich glaube 130. Dass man...
Ja, 130.
Keine ADHS-Medikamente nehmen sollte, weil bei der Hochbegabung das Problem ist, dass auch eine Dopamininsuffizienz quasi das Problem darstellt, weil das hochbegabte Gehirn halt so gut in so Mustererkennung ist und so gut vorausschauen kann. Also je intelligenter, desto besser kannst du ja auch vorausschauen, irgendwie was passiert, weil du Muster erkennst im Verhalten oder in... Also du erkennst halt, keine Ahnung, wie wir alle wissen, wenn jetzt eine dunkle Wolke kommt, wird es regnen, weil unser Gehirn das halt gelernt hat. So. Oder es ist sehr wahrscheinlich zumindest.
Hoffentlich
ja. Hat es gelernt. Und hochbegabte Menschen können das halt in ganz, ganz vielen Dingen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der sehr, sehr gut Menschen lesen kann. Ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie von jemandem überrascht. Ich weiß immer ganz genau, was für eine Art von Mensch das ist. Und
du weißt auch, wo Sätze enden, wenn sie angefangen werden.
Ja, deswegen verstehe ich auch Comedy nicht. Ich fand noch nie in meinem Leben Comedian witzig, weil wenn der Satz anfängt, weiß ich, wie er endet. Also dieser Überraschungseffekt von Jokes gibt's bei mir nicht. Finde ich nicht lustig. Weil es ist doch klar, wenn die einen Satz anfangen, wo es endet. Genau das gleiche wie bei Musik. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso du keine Lyrics lernen kannst. Weil wenn die Lyric anfängt und der Vers anfängt, dann ist doch klar, wie er endet. Also die Logik davon muss doch sein, wenn irgendwie gesagt wird, Baby, I can't sleep, dann endet es 100% auf, ich hoffe, dass du heute Nacht bei mir sein wirst.
Auf einmal eine andere Sprache.
Ja, magisch.
Was hörst du so für Musik? Interessiert mich jetzt.
Also wie auch immer. Auf jeden Fall, das kann ich sehr gut. Und das hat dann nahegelegt, dass ich vielleicht hochbegabt sein könnte. Mhm. Und dann bin ich extra nach Berlin, du bist noch mitgekommen, zu so einem Test von so, also es gibt Hochbegabungstests, die werden zum Beispiel auch an Schulen durchgeführt, da geht es dann eher darum, auf welcher ungefähren Ebene von der Intelligenz, vom IQ-Strahl sozusagen befindet man sich. Und da geht es dann auch eher darum, dass man sich nicht zu weit am unteren Ende befindet, weil es dann ja auch ganz schnell in so eine Lernschwäche geht und solche Themen. Und das ist ja halt wichtig natürlich für SchülerInnen zu wissen, ob sie sich vielleicht dann in so einem Spektrum befinden, in dem es halt einfach schwierig für sie wird. Es geht selten darum, wirklich um die Hochbegabungsecke. Und ich war extra bei der Mensa, das ist die Testen nur für quasi die Testen ab 100 oder 115 aufwärts, im Sinne von, die versuchen halt oben auszusortieren und nicht unten. Weil die in ihren Club, also in diesen e.V. oder keine Ahnung, was das ist, nur Leute ab 135 aufnehmen. Also die richtig smarten Leute.
Noch sogar über 130, ja. Also krass.
Und das heißt, nicht nur war natürlich der Testdurchführende so, wie man sich halt hochbegabte Menschen vorstellt, die sind weird, man kann das nicht anders sagen. Das sind richtig weirde Leute. Die gucken dich nicht richtig an beim Reden. Das ist das, was man wahrscheinlich als socially awkward bezeichnen würde. Er hat übertrieben schnell geredet, doppelt so schnell wie ich. Er hat ultra viele Infos viel zu schnell rausgehauen. Er hat ganz viele Sätze nur halb formuliert, auch typisches Hochbegabtenverhalten, dass da ganz viele Wörter weggelassen werden, weil man sich das ja aus dem Kontext erschließen kann und dann schneller Informationen weitergeben und verarbeiten kann. Etwas, womit ich super zurechtkomme, was mir sehr gut gefällt. Ich höre auch alle Videos und sowas immer auf 2 oder 2,5 Geschwindigkeit. Deswegen, ich fand einfach dieses Setting von diesem Test so geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich wusste, ich bin da ein bisschen die Dumme in diesem Raum, weil da wirklich so hypersmarte Leute saßen. Aber es war mir voll egal, weil das ist so angenehm und das wird, glaube ich, auch sehr oft unterschätzt bei diesem Thema höher begabte, höhere Intelligenz. Ich hasse es, am überen Ende des Spektrums zu sein. Es ist langweilig. Man ist da sehr alleine mit in einem normalen Freundeskreis. Ich höre ganz selten Dinge, die ich nicht vorher schon mal gehört habe. Gespräche sind mir oft zu langsam. Ich muss mich ultra konzentrieren, anderen Leuten zuzuhören. Wenn ihr euch gegenseitig Geschichten erzählt, wäre ich wahnsinnig. Ich hasse das. Nichts daran ist cool. Es klingt wie angeben. Es klingt, als wäre es lustig. Es ist einfach scheiße. Ich möchte auch die Dumme sein, die was erklärt bekommt. Oder ich möchte auch diejenige sein, die mal irgendwie so, was? Oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Es ist übertrieben langweilig, alles kommen zu sehen.
Das können wir vorstellen.
Und es ist auch viel kognitive Arbeit, weil ich halt mir auch alles von euch merke. Also erstmal weiß ich, was ihr alles für Allergien und vor und... Also ich weiß besser, was ihr alle gerne esst, als ihr es selber wisst. Wenn manchmal schlägt jemand was vor, wollen wir das und das essen? Nee, das mag Lina nicht. Und dann wisst ihr eigener Freund, was ist aber nicht. Aber ich schon. Das ist ja auch Datenmüll in meinem Gehirn.
Musst du mal aussortieren.
Ohne Ende.
Dann kannst du keine Geburtstage merken.
Nein, das ist einfach was anderes, weil der Mensch ist dann ja nicht da gerade.
Ja.
Und naja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich diesen Test gemacht. Ich bin zum Glück nicht hochbegabt. Ich bin teilweise in der Nähe der Hochbegabung, was dann halt einiges erklärt hat. Aber zum Glück hat meine logische Fähigkeit und meine Mathekenntnisse das so weit nach unten gezogen, mein Testergebnis, dass ich trotzdem die ADHS-Medikamente nehmen kann. Weil ich wirklich null logisches
Denkvermögen habe. Das ist schlecht genug in Mathe.
Und deswegen hat es den Rest so aufgewogen, habe ich Glück gehabt. Und dann bin ich halt mit meinem kleinen IQ-Test wieder zurück zur Psychiaterin, meinte so, guck mal, ich bin nur ein bisschen hochbegabt in manchen Ecken, aber nicht wirklich. Und dann war sie so, yay, okay. Und dann hat sie nochmal meine Diagnose quasi ein bisschen angepasst. Und dann bin ich damit erstmal ein Jahr einfach zu Hause gewesen, weil ich keinen Psychiater gefunden habe, der mir Medikamente verschrieben hat. Das war mega dumm. Dann habe ich aber über Vitamin B und ganz viel Glück endlich jemanden gefunden, eine Ärztin, die Zeit hatte. Dann bin ich zu der gelaufen. Die hat mir natürlich nicht geglaubt, dass ich ADHS habe, weil die war über 50. Und ihre größte Sorge ist auch, wie es dir damit geht. Ich weiß nicht so genau, warum, aber sie hat eine Obsession mit der Tatsache, dass ich verheiratet bin. Sie fragt mich jedes Mal, wie das geht und ob ich dir auch genug Freiraum lasse.
Ja, lässt du das?
Keine Ahnung.
Ich durfte noch keinen Tag Fahrrad fahren in meinem Urlaub.
Das liegt aber nicht an meinem ADHS, sondern an meiner herrischen Persönlichkeit.
Und an meinem Muskelkater.
Und von der habe ich dann Medikamente bekommen.
Ja.
Und
die falschen aber erst.
Naja, die falschen nicht.
Ja.
Also man sagt, normalerweise gibt es so eine Medikamentenpyramide sozusagen. Und erstmal kriegen alle das, dann das nächste. Und dann weißt du so, immer weniger kriegen das, was ganz oben ist. Und die allermeisten starten mit Methylphenidat. Und hier kleiner Disclaimer. Das ist super individuell. Es wird euer Psychiater mit euch besprechen. Nur weil ich das jetzt so genommen habe, heißt das nicht, dass ihr das auch nehmen sollt oder müsst oder könnt oder was auch immer. Und ADHS-Medikamente sind Betäubungsmittel.
BTM ist richtig. Kriegt man nicht einfach so.
Deswegen natürlich auch vollkommen verständlich, wenn man die nicht nehmen möchte. Kannst du die nochmal vielleicht kurz einordnen? Also es klingt so krass, so Betäubungs... Also zu welcher Kategorie sozusagen gehören oder was ist so der Wirkstoff oder was machen die... Weißt du das? Hattest du schon?
Ich bin kein Psychiater. Ich bin nur Psychologe.
Ja, aber sprecht ihr nicht auch manchmal über Medikamente?
Ja, aber also... Ich weiß nicht, was deine Frage ist. Also warum es BTMs sind.
Ja. Also Betäubungsmittel kriegen voll krass.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die warum das so differenziert wird. Also ich glaube, das sind... Ich weiß nicht, ob das die missbraucht werden können, ob das der Grund ist, warum es Betäubungsmittel sind.
Auf jeden Fall sind Vitamine.
Genau, also so wie Opiate und so sind das dann Betäubungsmittel. Opiate und Benzodiazepine, die zählen ja auch dazu. Aber ja, ich habe jetzt noch nie vom Ibuprofen-Missbrauch gehört. Deswegen, vielleicht ist das. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken.
Okay, also ich habe auf jeden Fall erst Methylphenidat bekommen, das kriegen ganz viele erstmal. Das habe ich überhaupt nicht vertragen. Ich habe davon krass Herzrasen bekommen, ist auch nicht besser geworden. Und dann habe ich nach ungefähr 2 Monaten oder so gewechselt und nehme jetzt Alvanse und das ist Lisdexamfetamin. Also vorher habe ich Phenidat genommen. Das ist die eine Wirkstoffgruppe, oder?
Methylphenidat.
Und jetzt nehme ich Amphetamine. Und das sind ähnliche Inhaltsstoffe wie in so Koks oder sowas, oder? Ist Koks nicht ein Amphetamin?
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall sind das natürlich Pseudoamphetamine. Also es ist...
Also Betäubungsmittel sind entweder Opioide, Morphin, Fentanyl, Oxycodon oder Stimulantien, Amphetamine und Methylphenidat. Halluzinogene wie LSD und Psilocybin, also das aus Pilzen. Und dann gehören sie zu Kokain. Also die Kokain gehört dann zu den Stimulantien.
Nehme ich ja, an. Genau. Aber Kokain, also Amphetamin aus in Koks und das, was ich nehme, ist it's not the same thing. Ich nehme ja. kein niedrig dosiertes Kokain. Das sind so, ja, Pseudoamphetamine heißen die. Das ist da irgendwie so raus substrahiert oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Das sind so wie so eine Art Kopie irgendwie. Und deswegen kann das auch nicht abhängig machen. Und ich weiß, Pharma-Gegner und ADHS-Medikamente-Gegner behaupten das immer, ihr werdet davon nicht abhängig. Es geht nicht. Man wird davon nicht abhängig. Man kann davon, glaube ich, abhängig werden, theoretisch, wenn man das wirklich missbraucht, als jemand, der kein ADHS hat, und zwar über einen längeren Zeitraum.
Amphetamine.
Ja.
Ja, klar.
Aber als ADHSler...
Die wirken ja auch anders.
Genau.
Also, wie gesagt, die stimulieren normalerweise, aber bei ADHSlern wirken die paradox. Also, die beruhigen das Gehirn. Deswegen versuchen auch, oder heißt versuchen, aber viele undiagnostizierte ADHSler landen dann zum Teil in der Drogensucht oder so, kommen da in Kontakt mit den, nicht in der Drogensucht, aber in der...
Kiffen zum Beispiel ist ja auch ein Riesending unter genau. ADHSlern.
Weil es halt einfach beruhigen, was beruhigt. Ja, genau. Und die können da dann in Konflikt mit dem Gesetz kommen, nicht in Drogen, das meinte ich nicht, aber die kommen dann in Konflikt mit dem Gesetz, weil sie sich irgendwie selber das Zeug besorgen, sich zu beruhigen, weil sie halt sonst diese rasenden Gedanken nicht in den Griff bekommen.
Und was natürlich das Problem bei Kiffen ist, dass es halt nicht medizinisch begleitet wird. Es wird nicht geguckt, ist die Diagnose die richtige für dich, wie geht's dir damit, bist du alt genug, um das zu konsumieren, bla bla bla. Deswegen ist das halt keine adäquate Therapie, wenn es nicht medizinisch begleitet wird.
Ja.
Also ich nehme jetzt, wie gesagt, Elvanza, also Amphetamine, und ich komme damit sehr gut zurecht. Also zum einen, also ich vergesse die ständig, also schon mal, also so süchtig kann ich schon mal nicht sein, da ist mein ADHS dann zu groß. Aber wenn ich sie nehme, dann geben die mir einfach so eine richtige Struktur vor. Also ich habe jetzt nicht dieses krasse, so mein Kopf ist jetzt nicht so total ruhig und ich habe trotzdem noch dieses Gedankenrasen und irgendwie ganz viele Ideen gleichzeitig im Kopf. Und es gibt auch immer noch viele Sachen, die nicht funktionieren. Aber was besser funktioniert, und das ist auch das, was mich im Alltag am meisten belastet, ist so diese Executive Dysfunction. Also meine Fähigkeit, von einer Aufgabe in die nächste zu wechseln, ist eigentlich meine größte Hürde im Alltag. Also zum Beispiel, ich hänge die Wäsche auf und dann wäre irgendwie das sinnvoll Nächste mit dem Hund rausgehen oder Papierkram erledigen oder sowas. Und diese Lücke, ich weiß nicht warum, ist bei mir, als würde man über eine Straße fahren und in der Brücke fehlt ein bisschen was und ich lande jedes Mal im Graben. Wenn ich nicht 100% konzentriert, wach, ausgeschlafen, fit, in der richtigen Moment im Zyklus bin, schaffe ich es alleine nicht, zwischen einer und der nächsten Aufgabe sinnvoll zu wechseln. Mhm. Sondern ich lasse mich von meinem Handy ablenken, ich starre die Wand an, ich starre aus dem Fenster und keine Ahnung, Tagträume vor mich hin, ich setze mich aufs Sofa und dödel erstmal vor mich hin. Ich mache irgendeine andere Aufgabe, die überhaupt nicht sinnvoll gerade ist, die viel zu lange dauert. Ich weiß, ich habe eigentlich das und das zu tun. Stattdessen sauge ich irgendwie 3 Stunden die Wohnung oder wische die Leisten oder was auch immer.
Tagträume ist auch ganz typisch bei Frauen.
Ja, und dieses Loch belastet mich sehr in meinem Alltag, weil es mir erstens Zeit klaut und zweitens fühlt es sich auch sehr blöd an einfach. Wenn man
sinnlos
so, und man ist so dröhnig einfach so. Der Kopf ist so weg irgendwie und man ist so gar nicht bei sich. Es ist wirklich, als wäre man so total übermüdet. So fühlt sich das irgendwie an. Mhm. Und da hilft mir das Medikament extrem, diese Brücken quasi. Das ist für mich wie so ein Deckel auf diesen Löchern in der Brücke. Eine
Klappbrücke.
Ja, genau. Und das führt nicht dazu, dass ich weniger schnell über die Brücke fahre oder dass ich nicht weniger Kurven fahre oder sonst irgendwas. Es führt einfach nur dazu, dass es nicht diese Dips gibt und auch nicht diese emotionalen Dips in meinem Tag. Ich bin einfach so stromlinienförmig. Es ist so ein bisschen, als würde das Medikament von hinten die ganze Zeit so ein bisschen mein Drücken.
Anschieben.
So ein ganz bisschen, nur so ganz leicht, so eine Hand an meinem Rücken schiebt es mich so durch den Tag.
So wie ich im Supermarkt, wenn ich raus will.
Ja. Und mir hilft das extrem und ich bin da so dankbar für, dass ich das jetzt habe, weil ich gerade an den Tagen, wo ich weiß, heute ist nicht so ein guter Tag, weil ich vielleicht nicht so gut geschlafen habe oder so, mir damit einfach so durch den Tag helfen kann. Und am Wochenende nehme ich es einfach nicht, weil ich da ja nicht so nötig habe, irgendwie durch den Tag zu kommen. Was bei mir auch ganz krass hilft, ist Bodydoubling. Das ist auch eine sehr typische Technik sozusagen. Das heißt, wenn jemand mit mir im Raum ist, der muss auch nicht das Gleiche machen wie ich, der muss nur existieren und da sein, dann kann ich eigentlich ganz normal durch meinen Alltag kommen. Deswegen verbringen wir auch so viel Zeit miteinander, weil ich da so viel Wert drauf lege, dass Lukas bei mir ist oder wir gemeinsam Sachen machen, weil es mir einfach so doll hilft. Und dann gibt es natürlich noch tausend andere Techniken, die wir jetzt nicht alle erläutern können. Aber ja, das war meine Diagnosereise. Das heißt natürlich eine richtige Mie-Folge, aber ich habe nun mal halt auch das ADHS.
Wollte gerade sagen.
Wir müssen auch mal über dich irgendwie eine ganze Folge machen. Die große Fahrradfolge wird dann, dass du ganz viel quatschen kannst.
Es läuft ja schon die erste Grundtour des Jahres.
Theoretisch, ja.
Richtig. Heute ist Ruhetag. Glück gehabt.
Wärst du da jetzt gern?
Beim Ruhetag nicht.
Nee, beim Giro.
Ja, gestern wäre ich da gerne da gewesen, in Siena.
Weil es so schön war.
War sehr schön, ja. Mhm. Und staubig.
Naja.
Und ereignisreich.
Bald.
Wout van Aert hat gewonnen. Wir freuen uns alle.
Ja, ich habe schon gehört.
Alle freuen sich. Also alle, auch die anderen Radfahrer haben sich für ihn gefreut. Echt? Und andere Profis und so, auch von den Frauen und so, haben das gepostet und so. Er hatte eine schwierige Zeit hinter sich.
Echt?
Ja, der ist letztes Jahr bei Vuelta relativ schwer gestürzt. Er war da zwischenzeitlich war Gesamtführender in der Punktewertung von den Sprints. Und ist dann in der Kurve gegen so eine Felswand gescheppert und hat sich ziemlich das Knie aufgeschlagen und hat dann Schwierigkeiten gehabt, jetzt wieder in Tritt zu kommen. Bei den Klassikern im Frühjahr nicht so gute Ergebnisse, wie er sich das vielleicht erhofft hat. Und jetzt der erste Etappensieg. Der erste Rennsieg dieses Jahr war gleichzeitig auch, glaube ich, sein 50.
Ich habe noch nächste Woche, nach der kann ich die noch hinterher schieben.
Na klar.
Also ich würde sagen, wir fahren nicht zum Giro, aber wir fliegen morgen nach Italien.
Wirklich?
Ja.
Morgen?
Ja.
Du und ich?
Ja.
Nein.
Doch.
Ja, was machen wir da?
Urlaub.
Hä, hey, ich dachte, wir bleiben hier. Ja. Wow. Wo geht's hin? Nicht sagen.
Nee.
Ich bin ich muss packen.
Ja.
Wow. Vielleicht fliegen wir nach Neapel.
Nee.
Und da gibt's Pizza.
Tun wir dich. Freust du dich?
Ich bin gespannt, ja.
Ich wusste nicht, dass Giro ist, aber...
Das ist wie damals, als wir mit deinem Papa in Lissabon waren.
Und in ESC war. So teuer
war und das ESC in Lissabon war. Hä, verarscht mich.
Nein.
Wirklich?
Ja.
Wann? Morgen?
Um 4.
4 Uhr morgens?
Ja.
6 Uhr geht der Flug wieder. Chillig. Und Alba?
Die ist doch immer.
Oh.
Bist du traurig?
Nein. Ich dachte mir, ja, nein, war klar, dass wir sie nicht mitnehmen.
Jetzt habe ich auch
Ich bin auch richtig aufgeregt jetzt.
Weißt du dich?
Ja.
Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich brauche Hilfe noch bei was.
Ach so.
Oh, ich habe was im Auge.
Deswegen sollte ich auch Italienisch lernen.
Nee, Ach so. Das war einfach nur so.
Oh, geil. Pizza und Aperol ab morgen.
Ja.
Herrlich.
Gut?
Ja.
Happy ersten Hochzeitstag, mein Schatz.
Danke.
Okay, wow. Tschüssi.
Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Ciao, Kakao.